sind ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Und dann 1, 2, 3, Suffer. Und dann sagt die Band, die Krüge. Und dann alle in der Menge, hoch. Und dann wieder, die Krüge, hoch. Okay, so haben wir uns das überlegt. Wir starten die Sendung mit, weil ich hier meinen Oktoberfest-Tokio-Becher gerade vor mir stehen habe und da ich, auch das ein Prosit-Lied drauf ist.
Und ich das leider nicht singen kann, weil ich noch nie beim Oktoberfest war.
Gut, jetzt habe ich es gesungen.
Ja.
Und das Oktoberfest ist ja bald auch. Es ist ja ein Trugschluss, weil Leute denken, das Oktoberfest ist im Oktober. Es ist aber ja im
September.
Ende September und es geht bis Oktober. Die Geschichte dahinter ist die Prinzessin Therese, ich habe keine Ahnung, wie genau die Story geht, aber sie, sie hat eigentlich im Oktober Geburtstag und ihr war es da aber immer zu kalt. Und dann, wie macht man das, wenn man viel Macht hat? Man sagt einfach, okay, dann machen wir das große Fest einfach ein bisschen früher, wenn das Wetter noch besser ist in München.
Ja.
Und normalerweise sind die letzten zwei Septemberwochen auch immer, können immer noch sehr schön in München sein. Und ab Oktober wird es dann nass und kalt und eklig.
Kann man machen, ne? Ich kenne da noch was anderes, was im September und im Oktober irgendwie ist. Und zwar die Events von Apple. Und das September-Event war gerade vor ein paar Tagen.
Ach, richtig. Wir haben wieder neue iPhones bekommen.
Ja, und ein paar andere Geräte mehr. Apple Watch war, glaube ich, noch ein Thema und AirPods.
Und natürlich, die Software steht auch kurz vorm Release. Also iOS 18 ist bald da.
Für uns Entwickler ist es ja schon da. Also Release Candidates sind schon draußen. Ich habe auch alle meine Geräte schon geupdatet.
Ich auch, aber nicht auf 18.1, sondern nur auf 18.0. Und da gibt es auch einen Trick, wenn man nicht den Release Candidate haben will, sondern die offizielle Version ist, dass man jetzt nicht den Release Candidate runterlädt und aus dem Beta-Programm austritt und dann kriegt man die Consumer-Version wieder
am 16.
Am 16, genau.
Ist die Consumer-Version nicht identisch mit der RC-Version?
Vielleicht, ja, das wahrscheinlich.
Also ich dachte immer, die RC ist quasi die Consumer nur eine Woche früher einfach für Entwickler. Naja, auf jeden Fall haben wir einige neue Geräte bekommen. Und der Nico hat hier auch schon alles ganz ausführlich aufgeschrieben. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach nach der Reihe durch und wir fangen an mit Apple Watch Series 10.
Richtig, genau. Wir gehen einfach mal der chronologisch der Keynote durch. Deswegen schiebe ich hier auch gerade noch die AirPods mal hoch, weil die waren nämlich nach der Apple Watch. Bist du ein Apple Watch User?
Ja.
Ja, okay. Welche hast du?
Ich habe die Series 6.
Okay, Series 6. Ich habe Ultra Series 1 oder wie man sie nennt. Nee, Ultra, just Ultra. Ja, was hat sich getan? Wie viele Leute haben ja gesagt, oh, hier, Series 10, das muss ja ein riesen Upgrade werden und Design Change. Zeigt sich, ist nicht passiert. Wir haben ein bisschen größeres Display. Es ist ein bisschen dünner und leichter. Ich habe jetzt schon Fotos gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, die sieht mir fast jetzt zu groß am Handgelenk aus. Hm. Also im Gegensatz zu Ultra, ich finde die Ultra ja eigentlich ja einigermaßen dezent noch am Handgelenk. Also sieht schon klobig aus, aber doch irgendwie auch ne, so männlich, sportlich oder irgendwie so in die Richtung gefühlt. Und was ich jetzt auf Fotos gesehen habe, die Apple Watch Series 10, die sieht flacher, aber auch mehr so, also sie sieht größer von der vom Footprint auf dem Arm aus. Also ein, zwei Bilder gesehen.
Ja, 46 mm ist jetzt die größere. Aber die gute Nachricht für alle, denen das dann zu klobig ist, es gibt die 43er noch. Und die hat wahrscheinlich jetzt einen größeren Bildschirm. Ich glaube, ich habe sogar nachgeguckt, die hat einen größeren Bildschirm als die original 44er Millimeter. Also das größere Modell von früher hat einen kleineren Display als das kleinere jetzt.
Genau, weil die Millimeterangabe sind ja nicht die
nicht fürs Display.
Screengrößen, genau. Sondern die Watchgröße.
Genau. Deswegen, also für alle, die es zu klobig ist, gibt es immer noch die Option.
Und wem es zu klobig ist, ich glaube, schwarz macht ja, lässt Dinge kleiner aussehen. Und dann gibt es jetzt nämlich ein Jet Black, was ja auch eine ein Rückblick auf eine Farbe ist, die wir schon lange hatten oder lange mal hatten. Das war ja beim iPhone 7, das gab's in Jet Black. Mhm. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, ja.
Das war ja eigentlich auch das Ding, was am schnellsten verkratzt ist, glaube ich, und die Leute sich schnell aufgeregt haben. Bin mal gespannt, wie es bei dem Ding aussieht. Aber ja, ich werde mir keine neue Apple Watch holen. Ich bin zufrieden mit meiner Ultra.
Ja, und ich bin lustigerweise immer noch zufrieden mit meiner Series 6. Ich sehe immer noch keinen Grund zu wechseln. Also ich benutze die hauptsächlich für Sport und so halt ein bisschen Schritte tracken und die Uhrzeit und ein paar Daten. Da hat sich ja also hardwaremäßig nicht viel getan. Da gibt es jetzt keine Sensoren, die ich jetzt neue brauche.
Sehe ich ähnlich. Aber gut, ich bin auch von Apple Watch Series 4 auf die Ultra gewechselt. Also ich hatte auch einen längeren Sprung. Und die selbst, die war immer noch gut. Also da hat nichts gefehlt.
Ja, also es gibt also ich wechsle meistens dann, wenn ich merke, die Prozessoren sind deutlich schneller und das ältere Modell kommt einfach softwaremäßig von der UI-Geschwindigkeit nicht mehr hinterher. Und es gab ja immer so 3-4 Jahre, wo zwar der Chip anders gelabelt wurde, aber eigentlich im Grunde dieselbe Geschwindigkeit hatte wie vorher. Das ist jetzt auch, glaube ich, mit dem S10-Chip so. Also letztes Jahr gab es, glaube ich, einen S9, der hat, glaube ich, einen Sprung gemacht. Oder vorletztes Jahr. Aber die Series 6 hatte zum Beispiel noch, glaube ich, einen Sprung gemacht. Und seitdem gab es auch wieder 3 Jahre keinen Sprung. Also da mache ich meistens meine Upgrades, wenn da irgendwie ein paar Sprünge passiert sind.
Gut, aber selbst bei meiner Series 4 hatte ich nicht das Gefühl, dass da irgendwie...
Ja, noch nicht. Also
WatchOS ist ja... Es ist aber auch ganz ehrlich, bei Apple Watch, was braucht man groß, außer die... Also was ich benutze, ist die Workout-App und Wetter, Timer... Jetzt mit WatchOS 11 sind wir, glaube ich, oder? Die neuen, wie heißen sie? Live Activities. Da reden wir auch noch später kurz drüber. Lass uns nicht zu lange mit dem Apple Watch aufhalten. Was gibt's noch? Titan anstatt Edelstahl, das ist jetzt das neue Ding. Also Titan überall. Die Edelstahl-Watches werden ersetzt.
Ist halt leichter.
Kleines, cooles Ding noch vom Display ist, dass der Sleep Mode, also dieses Always On Display, jetzt sekündlich updaten kann, also auch im Sleep Mode, nicht wie bei den vorigen jede Minute nur.
Also nicht nur im Sleep Mode, sondern also in diesem Modus, wo man halt nicht
hinguckt. Sleep Mode, also wenn sie halt, so. Wenn du nicht aktiv drauf guckst, sondern sie kann jede Sekunde jetzt updaten.
Das heißt, der Sekundenzeiger ist dann wirklich quasi auch da.
Genau, und da gibt's irgendwie neue Watch Faces zu, die sehen ein bisschen komisch aus, finde ich. Und was ziemlich cool ist, sind natürlich neue Health-Funktionen. Das sind natürlich Health-Funktionen, solange du gesund bist, merkst du davon nichts. Aber das ist zum Beispiel eine, die Apnea Detection, also heißt auf Deutsch Apnoe, Aussetzung der Atmung im Schlaf. Das ist ein weit verbreitetes Ding. Man hört halt im Schlaf kurzzeitig auf zu atmen und das kann zu verschiedensten Dingen gesundheitlich führen. Und gerade wenn man es unbehandelt lässt, das ist genauso wie dieses AFib-Detection, solange du es nicht brauchst, ist ja alles gut. Aber das sind halt so diese Features, die sind cool. Wenn man das dann halt dadurch mitkriegt und dann zum Arzt geht und sagt, gut, dass sie gekommen sind, weil jetzt ist es rechtzeitig und nicht zu spät.
Das Gute daran ist ja, dass die quasi nebenher läuft. Also du musst nicht wie bei AFib aktiv eine App öffnen und das testen, sondern du aktivierst es und dann über längere Zeit.
Das Problem ist nur, du musst sie im Schlaf tragen.
Richtig.
Und ich habe es mehrmals probiert.
Nichts für dich.
Mich nervt das. Und ich habe das bei mir, ich kriege immer diese shocking Nachricht, so, oh, dein Puls ist low. Also ich im Schlaf falle ich teilweise unter, ich glaube, 45 oder 40.
Okay.
Was ein Problem sein kann, aber auch normal sein kann, wenn du viel Sport machst, was ich in letzter Zeit extrem viel mache, weil du halt einfach ein gutes kardiovaskulares System hast und so weiter. Und dann wache ich mit der Uhr auf und habe irgendwie so 3 Nachrichten, oh, dein Puls ist kurzzeitig unter, ich weiß nicht, was war, 40 oder 45. Das kann man auch, glaube ich, in der Uhr einstellen, in der Health-App einstellen, wann es dich warnen soll. Aber ich glaube, irgendwie unter 40 ging nicht.
Man kann es bestimmt auch ganz abschalten, oder?
Klar kann ich es ganz abschalten.
Aber, ja, das könntest du theoretisch machen.
Aber ja, also mir ist es so mit diesem, gerade die Ultra Watch ist ziemlich dick am Handgelenk und ich mag das nicht irgendwie.
Ja, wenn wir von der Ultra sprechen, was gibt's denn da Neues? Da
haben Moment, kurzes noch, bevor wir von der Ultra sprechen. Es wurden ein paar Apps gesherlockt auf der Apple Watch.
Ah, ja.
Ja, und zwar, es gibt nämlich jetzt eine Tide App, also eine Gezeiten-App fürs Surfen. Da haben bestimmt ein paar Leute, ein paar Entwickler, es gab ja immer mal wieder Zeiten, da hat Apple die auch vorgestellt, so, oh, hier, guck, tolle Tide App und jetzt, schönen Tag, danke für euer Produkt
oder danke für die Idee. Ich habe jedes Gefühl, dass immer, wenn sie etwas selber sherlocken sozusagen, sie vorher noch die besten Apps darin selber bewerben, damit die ihnen nochmal ein paar Nutzer bekommen, so aus Mitleid.
Und nur weil man gesherlockt wurde, heißt es ja noch lange nicht, dass man aus dem Markt heraus ist, weil es gibt immer noch Taschenlampen-Apps und die werden immer noch runtergeladen und gekauft. Also ja.
Ja, Sherlocks gibt es aber bei jedem Apple-Event, glaube ich, fast. Kann man nichts machen.
Wollen wir mal hoffen, dass wir nicht gesherlockt werden. Wir spezialisieren uns einfach so krass, dass das machen will.
Ich wurde ja schon gesherlockt.
Also. Genau, ich zum Glück noch nicht und wird wahrscheinlich auch mit NFC nicht passieren.
Ja, nicht mit allen Features, aber einzelne Features vielleicht irgendwann schon.
Vielleicht, ja. Ah gut, ich meine, klar, mit Name-Drop wurde ich auch teilgesherlockt. So, okay, Apple Watch Series 10, genau, jetzt noch Ultra 2, was haben wir denn da?
Da haben wir, glaube ich, nur eine neue Farbe bekommen, Satin Black, also mattes Schwarz sozusagen. Und ich glaube, ein neues Armband gibt's auch mit so einem neuen Schließmechanismus. Ich denke auch, dass Apple versucht, irgendwie Schließmechanismen einzuführen, die dann ihre Bänder nochmal abheben von den Third-Party-Bändern, weil viele kaufen ja die jetzt inzwischen. Genau, und was haben wir noch?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, man Temu und so weiter oder AliExpress, alles böse und so weiter. Aber ich habe da jetzt einige Bänder gekauft und die sind wirklich tipptopp. Also ich kann da nicht meckern und ich sehe keinen Grund, warum man für einen, was ist das, Polyurethan oder Polyesterband wie dieses hier zum Beispiel, 3 oder 4 Euro und dann bei Apple irgendwie bis zu 100 Euro.
Ja.
Also da, weiß ich nicht, da, das ist einfach zu viel.
Ja gut, ich meine, bei Kleidung ist es ja auch nicht anders. Da gibt's ja auch, da zahlt man auch oft für Marken etwas sehr viel Geld. Und so sieht es Apple wahrscheinlich bei der Apple
Watch. Ja, aber ich meine, du siehst bei Apple, bei einem Apple-Band nicht mal, dass es ein Apple-Band ist. Also ich sehe es nicht. Ja, da müssen sie schon ein Apple-Logo draufdrucken oder irgendwie in die Schnalle reinmachen, richtig reinstanzen, so dass es...
Das wird dann aber auch nachgemacht.
Die Faker nachfaken können, aber ja.
Ja.
Und was ja immer noch auch ein Ding ist, warum ich mir jetzt... Also, ihr kennt ja das schöne Ding, man hat die Apple Watch Series 0, man hat ein iPad 1, man kauft die Vision Pro 1. Was passiert dann? Legit, was passiert dann?
Also bei der Vision Pro ist noch nichts passiert.
Ja, noch nicht. Aber man wird ja relativ schnell abgeschnitten von, weil diese Dinger entweder unter oder schwachbrüstig oder unterperformant sind. Also das erste iPad wurde ja nach 2 Jahren softwaremäßig schon abgedreht. Die erste Apple Watch wurde relativ zügig abgedreht. Und was passiert jetzt bei der Ultra 1 Apple Watch, die ich gekauft habe? Das ist ja immer so das Early Adopter Ding von Apple, weil Apple denkt, ach ja, Early Adopter, die upgraden ja sowieso relativ schnell. Die neuen Apple Watch Funktionen sowie diese Schlafapnea Detection gehen nur auf Ultra 2 und Series 9 aufwärts, was, glaube ich, mit irgendeinem Sensor zusammenhängt, den die Ultra nicht hat.
Ja,
was ein bisschen immerhin Fahrdabeigeschmack ist.
Immerhin gibt's einen Grund dafür.
Ja, aber es ist so, ach, komm, Apple, also.
Ja, ich glaube, ein Problem war ja auch, dass sie jetzt den Blutsauerstoffgehaltsmesssensor aus patentrechtlichen Gründen irgendwie nicht mehr verwenden wollen. Und das machen sie anscheinend jetzt auch, diese Apnoe Detection mit dem Beschleunigungssensor. Da brauchten sie wahrscheinlich einfach die neueste Generation. Ja, habe ich gehört. Anscheinend benutzen sie es nur. Also der stellt wohl deine Atmung irgendwie fest anhand deiner Handbewegung im Schlaf. Weil die bewegt sich wohl leicht, die Hand, während du atmest.
Ah ja, macht Sinn.
Und deswegen kalibriert er wohl auch 30 Tage lang zuerst, damit der weiß, wie du so atmest nachts. Und dann kann der das wohl erst erkennen. Also die Apnoe-Detection braucht auch da eine Weile.
Ist wahrscheinlich auch ziemlich viel Maschinen-Learning wieder dabei.
Ganz sicher, ja.
Okay, nächstes Thema. Was haben wir denn da?
AirPods. Es gab nämlich, ich sag mal zu drei, auch wenn es eigentlich nicht ganz drei sind, verschiedenen AirPods-Updates.
2,1.
2,1. Ja, das Komma 1 können wir ja schnell abhandeln. Oder es gibt nämlich jetzt für die AirPods Max, die ja die älteste AirPods sind, die seit 4 Jahren schon nicht mehr geupdatet wurden, gibt es ein Update. Und zwar gibt es krasse neue Features. Es gibt USB-C, wozu sie gezwungen wurden. Und es gibt neue Farben. Das war's. Ende.
Genau. Und ich habe auch schon gehört, dass Leute hart enttäuscht sind.
Ja, vor allem der
der alte H1 ist.
Warum?
Nicht der H2. Also, für mich auch ein Rätsel ist jetzt auch, wenn die jetzt geupdatet worden wären, hätte ich vielleicht überlegt. Aber jetzt so.
Keine Chance, ne?
Ja. Nee, keine Chance.
Ja, da fragt man sich, also bei Apple ist es immer so eine Sache, entweder heißt es, das verkauft sich nicht genug und die wollen es gar nicht so oft updaten, oder es heißt, die arbeiten an etwas ganz Neuem, was quasi diese Produktlinie ersetzen soll. Also vielleicht gibt es eine neue Art von Kopfhörer, die die Macs in Zukunft ersetzen soll.
Und deswegen, es kommt, aber wurden sie bei den AirPods Max gezwungen, auf USB-C zu
gehen? Also USB-C?
War das nicht nur bei Telefonen?
Also ich glaube, alle Geräte, müssen nicht alle Geräte irgendwie USB-C sein, die eine bestimmte Größe oder so?
Ich glaube, es geht um Telefone, aber bin mir unsicher.
Naja, ist auch eine Frage von Konsistenz. Wenn sie dann keine Lightning-Produkte mehr haben, außer die Macs, ist es auch ein bisschen komisch.
Ah ja, und ich habe auch schon scherzhaft so Glaskugel-Sachen gehört. So einer, ich weiß, glaube ich, war es Christian Selig auf Twitter geschrieben. Ja, hier, es ist das Jahr 2035, alles hat USB-C. Aber die Magic Mouse hat immer noch,
ja, das hab ich auch
wird gelesen. Immer noch von unten mit Lightning geladen.
Das habe ich auch gelesen.
Ja, der war gut, der Tweet.
Ja, der war gut. Ja, was ich viel geiler finde, ist die AirPods, die nicht Pro AirPods.
Die heißen AirPods 4, richtig?
Genau, AirPods 4. Und da gibt es jetzt zwei Varianten von. Und die heißen beide AirPods 4. Der eine halt mit und der andere ohne Noise Cancellation. Und das heißt, dieses AirPods...
Moment, die 4 hat doch... Die 4 haben immer Noise Cancellation oder gibt es jetzt eine Version ohne auch?
Nee, die hatten noch nie Noise Cancellation. Und jetzt gibt es eine Version mit. Genau, es gibt eine Version mit.
Aber es gibt auch weiterhin auch ohne.
Ja, das ist die für 100, ich glaube 50 Euro, also nur $129 waren es, glaube ich.
Aha.
Und die für $179, die hat dann Noise Cancellation, obwohl es keine In-Ears sind. Das ist ja das Besondere auch. Das heißt, wenn du die In-Ears nie mochtest, weil also es gibt ja Leute, die mögen das nicht, wenn es so Druck im Ohr hat, macht, die können jetzt sich einen AirPods 4 kaufen, ohne den Druck im Ohr trotzdem Noise Cancellation genießen.
Die Frage ist, wahrscheinlich wird es nicht ganz so gut sein wie In-Ears.
Nee,
also
wahrscheinlich nicht.
Vom Noise Cancellation.
Aber also ich habe ein Video von Kai Pflaume, glaube ich, was gesehen, der dort war. Ja, der
was, ist jetzt Moment, was? Ich gucke MKBHD oder sonst was.
Habe ich auch
Kai Pflaume?
Nee, habe ich auch gesehen, aber in meinem YouTube-Algorithmus, der hat halt, ich habe halt auf dem Thumbnail gesehen, dass er Tim Cook dort getroffen hat. Der hat wohl Connections, der Kai Pflaume. Anscheinend war der Tim Cook bei dem Oktoberfest und wurde dort von Kai Pflaume
umgeführt. Stimmt, ja.
Und der wurde wohl wahrscheinlich quasi im Gegensatz eingeladen.
Stimmt.
Ja, der hat auf jeden Fall die angetestet, auch andere haben es angetestet und meinten, das ist erstaunlich gut, die Noise Cancellation. Mhm. Scheint wohl durchaus zu funktionieren. Wahrscheinlich trotzdem ein bisschen schlechter als mit AirPods Pro.
Müsste man mal so im direkten Vergleich im Flugzeug ausprobieren.
Kommt wahrscheinlich auch auf die Ohrform an. Also wenn eine Ohrform genau passt auf die neuen AirPods 4, dann ist es wahrscheinlich genauso gut. Aber wenn es nicht ganz genau passt, dann kann es natürlich nicht genau gleich gut sein.
Und natürlich hat das Case USB-C und auch den Speaker und Find My und
genau. Also der Upgrade lohnt sich.
Genau.
AirPods Pro 2 haben jetzt Software-Updates bekommen, kann man, glaube ich, sagen. Weil neue Hardware gibt's da, glaube ich, ja nicht. Und die Software-Updates, die noch kommen, also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass sie schon da sind, sind alle Richtung Hörtest und Hörhilfe.
Ach so, ich dachte, das wäre ein Hardware-Update. Okay, es ist keins, okay.
Also wenn es ein Hardware-Update ist, müsste es ja AirPods Pro 3 geben, aber es ist ja immer noch AirPods Pro 2.
Könnte ja AirPods Pro 2.1 oder so sein. Aber gut, okay, nee.
Also ich hoffe, dass ich nichts falsch verstanden habe.
Okay.
Jedenfalls finde ich das richtig geil, weil ich kann jetzt sowohl bei mir selbst als auch bei, keine Ahnung, ältere Familienmitglieder einfach hingehen und sagen, hey, steck mal meine Kopfhörer rein, lass mal kurz einen Hörtest machen, und wenn dann rauskommt, dass die eine Hörschwäche haben, kann man, also ich kann dann denen einfach direkt meine AirPods da lassen und mir eine neue kaufen, und die haben dann direkt eine Hörhilfe, wenn sie mal irgendwo hören wollen.
Da können wir auch nochmal zu Sherlocken hinzukommen. Hier wurde gerade eine komplette, ein ganzer Industriezweig oder ein ganzer medizinischer Industriezweig.
Ja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Aber den wird deutlich was abgegraben.
Ich sag mal.
Ganz ehrlich, solche Hörgeräte, die sind schweineteuer. Jetzt kannst du dir AirPods kaufen, die dasselbe machen für 300-400.
Das weiß ich halt nicht. Also machen sie dasselbe? Oder ist es nochmal, also die, das ist ja jetzt neu, ist jetzt noch nicht von groß vielen Leuten.
Ich meine, wenn sie sagen Clinical Grade Hearing Aid, dann ist das genauso gut.
Also die sagen auf ihrer Webseite selber für schwache bis mittlere Hörschwäche. Ich weiß nicht, ob Hörhilfen auch für stärkere gedacht sind, aber wenn ja, dann decken sie den Part schon mal nicht ab. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Hörhilfen oder Hörgeräte jetzt einfach günstiger werden, weil viele Leute eben sagen, ah, ist mir zu teuer, dann hole ich lieber AirPods Pro. Hm. Also die müssen ja nicht verschwinden, aber ja, du hast recht, das ist schon für die, glaube ich, etwas, was die beobachten sollten, wenn also hier irgendwelche Zuhörer in den Bereichen arbeiten.
Ja, aber es war eigentlich auch schon, sag ich mal, die ersten Sachen gab es ja davon schon. Also das ist eigentlich denen auch schon seit 2-3 Jahren, sollte das denen bewusst sein intern, so, oh, Apple kommt und gräbt wollte uns Mark ab. Was ja auch immer lustig ist, ich meine, Apple geht mit dem Älterwerden der Kundschaft mit.
Ja, ich meine, Gesundheits, immer, also Apple geht einfach mehr in Richtung Gesundheit, und Gesundheitsfeatures sind halt einfach für ältere Leute relevanter als für jüngere Menschen.
Stimmt, stimmt, ja.
Deswegen, genau, hatten wir sonst was bei AirPods, was noch neu war?
Soweit nicht, nö. Nee,
das also, war, glaube ich, alles.
Aber ich, für mich, mir steht irgendwann ein AirPods-Upgrade an, weil bei mir die AirPods selber sind noch gut, das Case wird sagen, sehr schwach. Sie funktionieren noch, ich habe mir schon in New York gedacht, ob ich mir neue holen soll, weil weniger Steuern und so weiter, kann man ja auch mitnehmen. Das wäre unter der Freigrenze. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, brauche ich noch nicht jetzt. Die höre ich jetzt noch kaputt und dann mal gucken,
ob sie noch ist. Grad?
Die Pro 1.
Pro 1.
Ja. Ich hatte ja, das sind immer noch, das sind die von Tag 1 quasi. Hm. Aber das Case ist von Tag 1, sagen wir mal. Und dann war ja nach 2 Jahren irgendwie so eine Rückrufaktion. Dann haben sie mir die Earpieces getauscht. Bei denen merkst du, die sind noch okay. Hm. Aber das Case ist, also da, es geht schneller.
Ja. Das ist natürlich nervig. Das ist übrigens auch der Nachteil, wenn du es als Hörgerät benutzt. Du, also die Hörer selbst haben ja relativ wenig Akku. Die halten ja 2 Stunden. Dann musst, also wenn du es längerfristig verwenden wolltest, müsstest du auch ständig das wieder reinlernen.
Ich habe aber auch schon Hacks gesehen, dass Leute das AirPod Case, damals, als es noch kein USB-C gab, aufgeschnitten haben, USB-C-Port eingebaut haben, und dann kannst du natürlich auch die Batterie wechseln.
Ja. Gut,
kennst du auch.
Sehr hacky. Aber ich würde es an deiner Stelle, ich würde an der Stelle lieber wechseln, weil die AirPods Pro 2 sind schon, also meiner Erfahrung nach, deutlich besser. Ich hatte ja auch die 1 noch vor ein paar Monaten. Hab dann für die Vision Pro bin ich auf die 2 gewechselt. Also Gehäuse viel besser, dank Ton und so weiter. Aber auch die Hörer selbst haben einfach mehr Features wegen dem H2-Chip.
Mhm. Naja, noch tun sie, also ich weiß es auch nicht. Ich meine, was mache ich da mit den alten? Gut, ich könnte sie jetzt noch verkaufen für billig. Aber gut, ja, kommen wir mal von Features für alte Leute zu Geräten für jüngere Leute.
Naja, so würde ich es jetzt nicht stehen lassen.
Naja, ich meine,
kommen zu den iPhones.
Die Farben sprechen schon vielleicht eher jüngere Kundschaft an. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich jeden. Ja, kommen wir zum iPhone 16.
Genau, du hast schon gesagt, es gibt neue Farben, wie immer so buntere Farben. Ich glaube, 5, 6 Farben gibt es wieder.
So ein Pink, so ein Mintgrün, Blau, also ich glaube Mint, Teal, Pink, Schwarz und Weiß.
Genau, die haben jetzt auch hinten, ich weiß nicht, ob es neu ist dieses Jahr, aber ich glaube schon, bei dieser Kamerabucht haben sie jetzt auch dieses Tinting vom iPhone Pro letztes Jahr, da gab es das, glaube ich, schon. Haben sie jetzt auch bei den neuen iPhones 16.
Wie meinst du Tinting?
Also hinten ist doch diese Kameraerhebung. Mhm. Und diese Stelle ist jetzt bei meinem iPhone 14 Pro zum Beispiel, die ist durchsichtig.
Ah, du heißt, die haben die jetzt auch die Farbe auf dem Camera-Bump.
Genau, das hat nochmal einen leicht anderen oder dunkleren Ton als die Rückseite. Was ich ziemlich schick finde. Das haben die jetzt auch. Ansonsten ist die große Änderung, der neue Button für die Kamera.
Aber wir waren ja noch gerade beim Kamerabump, bevor du jetzt zum Control-Button gehst, die Kamerabump ist jetzt auch zu anders angeordnet zu Spatial, für Spatial Video.
Die Kamera ist
selbst. Es sieht jetzt aus wie beim iPhone 10 oder 10S. So, das ist die alte Anordnung.
Dass die übereinander sind. Aber das war zu erwarten, genau. Weil sie natürlich werden sie.
Spatial Video.
Genau. Für Spatial Video. Und übrigens kann man jetzt auch, das ist neu, Spatial Fotos schießen. Konnte man vorher nicht. Hätten sie sich das, ist ja auch jetzt softwareseitig gelöst worden. Das heißt, auch die 15 Pro müssen das jetzt können.
Habe ich noch gar nicht geguckt. Also ich kenne diesen Spatial Video Button oft, wenn man Videos schießt, aber
Fotos gibt es noch nicht gesehen. Also das Einzige, was es gab, war, du konntest in Vision OS 2, konntest du 2D-Fotos anklicken und in 3D umwandeln, was aber mit Machine Learning.
Ja, aber ist das ein iPhone 16 Only Feature, das Spatial Photo?
Glaube ich nicht.
Also ich habe es nämlich noch nicht gesehen. Dann ist es vielleicht im RC drin, oder?
Ja, was? Ist wahrscheinlich im RC erst. Weil die haben es ja vorher nicht erwähnt. Sonst hätten sie es ja zur WWDC schon erwähnt, sondern jetzt im iPhone-Event haben sie es erwähnt. Ja. Deswegen denke ich, ist es im RC auch mit drin.
Aha. Ja, ist ja auch jetzt nicht entwicklerspezifisch soweit. Ich weiß, ja gut, vielleicht sollte man auch irgendwann Spatial Fotos für Third-Party-Apps machen können, aber das wird wahrscheinlich später kommen.
Genau, ansonsten haben wir einen neuen Chip, A18 und A18 Pro. Der 18 Pro, ja, dazu kommen wir später, aber der unterscheidet sich eigentlich kaum. Aber das ist ein interessanter Sprung für das iPhone und das Standardmodell, weil das hatte ja immer den Prozessor vom Pro vom letzten Jahr bekommen. Das heißt, eigentlich müsste der jetzt das A17 Pro quasi bekommen. Hat er aber nicht, sondern der ist direkt aufs A18 gesprungen, natürlich wegen Apple Intelligence.
Wahrscheinlich, ja.
Ganz sicher. Weil die jetzt den Rahmen geupgradet haben.
Man muss eh sagen, dieses iPhone 16 ist deutlich attraktiver geworden. Also der Gap zum Pro dieses Jahr ist weniger, weil das iPhone 16 kriegt jetzt auch den Action-Button, den das 15 Pro ja vorher nur hatte. Und es kriegt genauso den neuen Camera-Control-Button, der für Kamerasteuerung da ist. Also das ist ein Taptic Engine Button, also kein wirklicher Hardware Button, sondern nur so ein, naja, wie es MacBook Touchpad mit unten einem Ding, was sich antippt. Das ist drucksensitiv und man kann darauf rumswipen. Man kann die Kamera App damit öffnen und das können auch Third-Party Apps machen oder integrieren. Da gibt es irgendwie ein Double Tap, also es gibt verschiedene, nicht Gesten, sondern Touch-Steuerung, die man mitmachen kann. Was ich witzig daran finde, ist die Positionierung, weil ich sehe Leute heutzutage nur noch Vertical Video und Vertical Fotos machen oder Porträtfotos machen. Dafür ist die Position ein bisschen ungeeignet. Die ist natürlich voll drauf ausgelegt auf den Camera Bump, der Spatial natürlich im Landscape macht und auch der Buttons für Landscape. Irgendwie gehen sie an der Kundschaft vorbei, weil selbst ältere Leute, ich sehe nur noch Leute, die irgendwie auf Instagram oder sonst irgendwas, also ich selber nehme nur in Landscape auf, wenn möglich.
Ja.
Aber viele Leute nicht.
Ja, also ich finde es ja cool, dass sie es jetzt genau dort eingeführt haben, weil das ja auch andersrum dazu führen könnte, dass mehr Menschen jetzt Landscape-Videos wieder aufnehmen.
Ja.
Weil Landscape-Videos sind ja die richtige Variante, auch für alle, die jetzt zuhören. Die
ja, aber du weißt, es ist halt einfach die Apps, die wir benutzen und sowas wie
Social Media
TikTok oder Instagram oder die sind halt einfach darauf ausgelegt und unsere Telefone, wir gucken die jeden Tag im Landscape, im Portrait Mode an und nicht im Landscape Mode.
Aber du guckst dir ja Bildschirmgröße an und die Qualität von den Videos ist ja eigentlich, selbst wenn du Landscape aufnimmst und dann den mittleren Teil rausschneidest, ist der mittlere Teil, wenn du eine hohe Auflösung aufgenommen hast, wahrscheinlich oder hoffentlich scharf genug, um es dann quasi Portrait darzustellen. Also ich würde es selbst dann, würde ich es noch in Landscape aufnehmen, da kann ich nämlich auch die Ausschnitt ein bisschen verändern, im Schnitt dann später und so. Aber ja, ich verstehe den Punkt. Ich denke, gerade Jüngere können vielleicht auch noch mit dem Daumen da unten rechts an den Button rankommen.
Genau, also das unten rechts, also der ist gefühlt zu weit unten, wenn man das Telefon so in der rechten Hand halten würde.
Ja, der Power-Button ist ja da, wo der Daumen eigentlich ist. Und der ist halt nochmal ein Stück weiter unten.
Genau. Und die API für die Kamera-Apps, also für die Camera Control, ist wahrscheinlich nur für Kamera-Apps da.
Ja.
Deswegen heißt es Camera Control. Was ich ein bisschen schade finde, weil das wäre cool, wenn man das für unterschiedlichste Apps, was weiß ich, scrollen oder...
Hätten sie es für unterschiedlichste Apps gemacht, dann würde ich das jetzt sogar mit der Touchbar vom MacBook vergleichen. Weil das war ja auch so nochmal ein extra Screen, den du noch irgendwie zusätzlich zum, also mit so einer, mit Hardware, mit Buttons verbunden. Und das ist ja auch so, dass wenn du halt da drauf, also nicht ganz durchdrückst, aber leicht drückst, dann kriegst du ja eine extra UI, die so aussieht, als wäre sie außerhalb des Bildschirms. So haben sie es ja von der UI gelöst. Und dann würde es mich ein bisschen an die Touchbar vom MacBook erinnern, aber da man das nur für Kameras also benutzen kann.
Mich erinnert es so ein bisschen an das Jog-Dial von damals, von Wiesn, das ist irgendein Sony-Handy, erinnerst du dich noch? Die hatte so ein Drehrädchen an der Seite.
Ah ja, kenne ich nicht.
Das war eigentlich ein ganz cooles Telefon damals. Also das war noch so Nokia 3310 Zeiten, so ungefähr. Also sehr, sehr alt.
Ja, coole Zeit. Retro, nicht alt. Schön positiv.
ja, soweit, was haben wir noch?
Größere Batterien haben wir jetzt. Über alle iPhones hinweg. Ich glaube, selbst die neue, normalen, also iPhone 16 hat auch eine Stunde mehr Batterie bekommen.
Zwei sogar, was ich gesehen habe. Also zwei von, zwei, okay. Es ist, man, noch weiß es keiner, weil das Telefon hat noch keiner in der Hand und hat es noch keiner, oder in der Hand schon, aber noch keiner hat es aufgemacht und kann genau reingucken. Aber, also Apple hat gesagt, sie haben sie größer gemacht, aber sie sagen nicht genau wie viel, aber es gibt irgendwo auf diesen Vergleichsseiten von Apple sagen sie 2 Stunden länger FaceTime-Call oder Video gucken, irgend sowas. Ja. Und okay. Was hat's noch bekommen? 8 GB RAM.
Genau, das ist ja Teil des A18-Chips. Was ich auch interessant fand, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob es auch für die normale Line oder nur für die Pro-Line gilt, aber sie haben ja auch jetzt quasi hinterm Prozessor noch so ein extra Stück Metall oder so gemacht für bessere Wärmeableitung. Weil anscheinend haben sich die Phones ziemlich erhitzt. Und ich glaube, es ist auch im 16 im normalen drin, weil der hat auch den A18. Und das war, glaube ich, bitter nötig.
Klar, wenn du irgendwas wie Spiele mit Raytracing machst und so weiter, irgendwann fängt das Telefon halt an, runterzudrehen. Ich kenne es zum Beispiel bei meinem 15 Pro. Also bei mir ist es eigentlich nur beim Fast Charging. Mhm. Oder auch jetzt in der iOS 18 Beta-Zeit wird das Ding auch mal richtig heiß. Was natürlich die Batterie ziemlich killt.
Beim Charging liegt es ja an der Batterie. Das ist ja nicht wegen dem Prozessor.
Dann. Naja, also ich was mein Trick immer fürs Charging ist, wenn du einen Fast Charge machen willst, ich leg dann entweder mein iPad auf die Displayseite auf den Tisch, nehme den Aluminiumkörper und leg mein Telefon dann nur drauf und nehme mein MacBook Ladegerät, so dass ich so einen richtigen Fast Charge machen kann, aber ohne das Telefon zu benutzen, weil du kannst dann natürlich die über das Telefon die Wärme auf den Alu-Körper des oder aufs MacBook geht's auch ableiten.
Muss ich mal probieren, ja.
Gute was wirklich hilft, das Ding nicht zu überhitzen. Und deswegen finde ich auch dieses ganze Fast Charging mit über Wireless ziemlich kritisch, weil ich finde jedes Mal, ich nehme mein Telefon von dem Lad Charging Pack runter und es ist einfach viel zu heiß. Das kann nicht gut für die Batterie sein.
Ja, deswegen hat auch Apple, glaube ich, das immer versucht, mit geringen Wattzahlen zu halten, damit man das wirklich nur nachts verwendet hat, wenn man so ein
Standby. Ich habe auf dieses Apple Charging Pad mit Watch Ding und das wird, also das lädt nicht wirklich schnell und es wird trotzdem heiß. Also und ich nehme das Telefon aus der Hülle raus. Also ich tue es wirklich flach drauf.
Ich habe gerade mein Handy an so einem MagSafe Gerät und mein Handy wird eigentlich gar nicht warm, obwohl es lädt. Es lädt halt nur mit 7,5 Watt. Also es kommt wahrscheinlich einfach auf die Wattzahl an. Und also nachts auch, wenn ich lade, ist es bei mir nicht so warm. Aber ich habe auch einen 14er, keinen 15er.
Ja. Und kurzes lustiges Titbit noch, was ich gerade bei der Recherche gesehen habe. Da gibt's ja immer diesen Testroom nach dem Apple-Event, wo dann die Journalisten die Telefone in der Hand halten. Die hatten ein wahrscheinlich iOS 18 drauf und die Taschenlampe und der Kamera-Button auf dem Lockscreen waren 2 Rechtecke. Also es war ein Kreis und dann das SF-Symbol einfach ein Rechteck.
Ich glaube, die haben die 18.1 drauf gehabt, damit die Leute dort Apple Intelligence testen konnten.
Vielleicht.
Also ich hätte es so gemacht.
Und stimmt. Aber was mich gewundert haben, dass sie die na, wie gesagt, nicht Kamera und Taschenlampe da gelassen haben, sondern es waren einfach.
Das ist echt seltsam.
Vielleicht war es auch nur das Testphone, was ich in dem Video gesehen habe.
Also der, wie heißt der von Revenue Cat, mit dem du auch so ein Video gemacht hast?
Revenue, du meinst AppFigures?
Ah, nee, von Revenue Cat, egal. Jedenfalls hat jemand auch gepostet.
Ah, du meinst, Charlie Chapman.
Genau, ich meine den. Der hat nämlich schon mal gepostet gehabt, so, ich glaube schon vor ein paar Wochen, dass für seine ganzen SF-Symbols nicht richtig funktioniert haben, wenn er das ins Control Center einbauen wollte. Ich vermute, dass da irgendein Bug ist. Und wahrscheinlich haben die den Bug dort gehabt.
Stimmt, Custom SF-Symbols haben da rumgebuggt. Ich habe das auch gesehen, weil das... Ich hatte seine Beta nämlich auch drauf und dann hast du, keine Ahnung, es war wirklich 10 Zentimeter großes SF-Symbol, was übers Control Center drüber gespannt war. Das sah ganz witzig aus.
Gut, 16er haben wir, glaube ich, den normalen.
Genau, 16 Pro hat auch Camera Control Button, ist genau dasselbe wie auf dem iPhone 16. Und die 5, also die Kameras sind komplett neu über designt mit verschiedensten Specs. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Aber die 5X-Linse gibt es jetzt auch fürs normale Pro und nicht nur fürs Pro Max, weil die gab es vorher nur im Pro Max. Aber ja, auf jeden Fall. Das größte Update, glaube ich, vom 16 Pro ist die Kamera. Nämlich mit 4K 120 FPS Slow-Motion-Video. Was, ja, also wenn du wirklich damit krasse Videos schießen willst, dann wahrscheinlich einen 16er holen. Aber ich sehe es auch selber. Ich mache ein bisschen YouTube, ein bisschen Vlogging. Ja, ich benutze das alles nicht so wichtig. Also für mich ist es cool, die 5X-Linse zu haben und Image Stabilization und so weiter, das ist ganz cool. Aber ja, das sind schon sehr advanced Features und ich glaube auch, dass wenn du das dann noch in Pro Raw aufnimmst, dann ist dein Telefon in 10 Sekunden voll. Wenn du nicht eine Festplatte anschließt.
Ja, ich glaube, das macht man nur mit Festplatte. Aber bei der Kamera, beim Pro, was mich eigentlich nur interessiert, oder was ich auch nur als einzige Änderung gesehen habe, ist, dass die Ultrawide jetzt, glaube ich, auch 4K als Videoauflösung bekommen hat. Was den Vorteil hat, hoffe ich, das wurde nämlich von Apple nicht offiziell bestätigt, dass man, wenn man jetzt 3D-Videos aufnimmt, also Spatial-Videos, dass die dann auch in 4K verfügbar sind. Ich weiß es nicht, ob es so ist. Darüber hat irgendwie niemand gesprochen. Aber vorher ging es ja gar nicht, weil die eine Kamera konnte nur 1080p, die andere konnte 4K. Und dann war es natürlich technisch nicht möglich. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt endlich geht.
Ah ja, das macht Sinn.
Und dann macht es auch Sinn, dass der 120 FPS jetzt kann, weil auch für Spatial Videos, je höher die FPS-Zahl, desto besser. Mhm.
Genau, 18 Pro, den A18 Pro hatten wir schon gesagt. Und was das Ding jetzt ist, das Telefon ist zwar, glaube ich, nicht größer geworden, aber das Display ist größer geworden, oder? Ja, wir müssen uns unsicher, ob das Telefon sind selber
größer. Ich habe es nachgeguckt, geworden. Das Telefon selber ist minimal höher geworden. Breite ist, glaube ich, gleich. Es ist aber so 1-2 Millimeter höher geworden. Und das Display aber deutlich mehr.
Genau, da sind wir jetzt bei 6,3 und 6,9 Inch für Pro und Pro Max.
Genau.
Und über größere Batterie hatten wir auch geredet. Und es gibt eine neue Farbe. Und die nennt sich Desert Titanium. Desert Titanium. Titanium. Sieht aus wie ein Gold.
Genau. Wüstensand.
Und auch irgendwie war der Name anscheinend geheim gehalten. Also irgendwo hatten sie nur Titanium Gold oder Gold Titanium und dann jetzt irgendwo in irgendwelchen.
Aber der Name Desert war schon geleakt. Der war schon geleakt.
Ich hatte den schon.
War schon? Okay. Ja, ich hatte den schon vorher gesehen. Ich hätte es ja persönlich Dune genannt, wenn es schon Desert heißt, aber okay.
Also für mich ist es immer noch ein Rätsel, warum kriegen wir pro User einfach nicht mal ordentliche Farben? Warum gibt es kein Rot, kein Pink, kein Blau?
Weil die immer nur entwickeln dürfen, wenn es dunkel und nachts ist und dann können sie die Farben nicht sehen. Hast du doch gesehen im App-Event. Es wurde wieder nachts vorgestellt.
Und ja, der größte peinliche Fail oder was ich immer sicher Fail finde, ist, dass Apple Intelligence nicht mit dem iPhone 16 oder 16 Pro launcht.
Ja.
Also es wird groß angepriesen und es ist nicht da und es kommt mit iOS 18.1.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt persönlich nicht so schlimm, dass es ein paar Wochen später kommt, weil es ja sowieso auch bei uns gar nicht verfügbar sein wird. Das ist für uns eigentlich völlig egal.
Ja, ach, der gutes Thema. Der Peter Friese, der arbeitet bei Firebase, den habe ich jetzt auf 2, 3 Konferenzen schon kennengelernt. Der war, hatte ja getwittert, er ist in England gewesen, konnte da Apple Intelligence anschalten, ist wieder zurück nach Deutschland, glaube ich, und hat ein Update gemacht und es war wieder weg.
Ja.
Das ist sehr traurig, weil ich bin nämlich auch irgendwann in England auf der Swift Leads im Oktober und habe mich schon gedacht, ah geil, dann kann ich es jetzt anschalten und dann habe ich es und anscheinend nicht. Wahrscheinlich, weißt du, der Check kommt irgendwie durch Locale und Region und all so ein Kram und wahrscheinlich über den Carrier, weil das kannst du schwer faken, weißt du, was denn
ja.
Mobile Network Carrier ist. Da wird wahrscheinlich der dritte Faktor einbezogen. Und wenn der nach dem Update nicht mehr sagt, ey, ich bin in England, dann hast du ein Problem.
Ja, ich glaube, das ist letztlich auch eine Frage von, also, dass es überhaupt funktioniert, wenn man zurückkommt, zum Beispiel von England, liegt, glaube ich, mitunter daran, dass halt Leute, die wirklich dort leben und mal kurz in Urlaub fahren, die wollen dann natürlich keine Apple Intelligence verlieren. Das wäre ja ziemlich blöd. Deswegen gibt es da sozusagen so einen Zeitraum, wo der einfach sagt, okay, dann bleibt es da noch. Und wahrscheinlich wird der nach einem Update irgendwie zurückgesetzt.
Ja, aber warum? Also, ich muss sagen, ich bin nicht böse auf die EU, ich bin da eher böse auf Apple.
Ich auch.
Also das
was ich auch gar ist
so
nicht,
ein Kindergarten.
Was ich auch gar nicht verstehen kann, ist, warum sagt man nicht, okay, gut, die AI-Sachen, die jetzt, keine Ahnung, textuell sind oder so, die zu tief eingebunden sind, wo wir nicht genau wissen, ob die EU das akzeptiert oder so, so können sie ja argumentieren. Aber warum ist dieses Clean-Up-Feature in der Fotos-App, wo du einfach sagen kannst, hey, ich möchte dieses Objekt aus diesem Bild entfernen, warum ist das auch nicht da bei uns? Es ergibt doch keinen Sinn, es ist doch einfach ein Fotos-App-Feature. Nee, es hat doch nichts mehr mit Apple Intelligence oder mit tiefer Integration
richtig,
oder sonst
was. Weil jede Foto-App kann nämlich genau dasselbe machen und kann auch, da gibt's genug Foto-Apps, die sowas schon machen.
Also deren Argumentation ist für mich einfach, wie du sagst, ist einfach nur Kindergarten. Ich kann das echt nicht nachvollziehen.
Ja, also.
Und ich kaufe mir übrigens auch kein iPhone, obwohl ich es vorhatte, dieses Jahr zu kaufen, weil ich nichts davon habe.
Gut. Wenn jemand von Apple zuhört, dann notiert das bitte.
Ich glaube, die wissen Bescheid, aber keine Ahnung, wer da die Entscheidungsmacht hat und das entschieden hat.
Ja. Soweit haben wir über das Apple-Event geredet, oder? Sind wir so in 3/4 Stunde, bisschen weniger, glaube ich.
Durch.
Ich werde mir wahrscheinlich auch nichts davon kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin mit meinem 15 Pro zufrieden. Ich sehe jetzt nicht den Grund, auf ein 16 Pro oder Pro Max zu upgraden.
Ja gut, du hast jetzt noch das vom letzten Jahr. Für dich gibt es eigentlich
keinen einzigen. Genau, also ich bin sowieso eh immer auf dem 2-Jahres-Train. Also ich sehe es auch so. Wenn da jetzt irgendwas wäre, wenn ich sage, ich hätte eine Kamera-App und ich muss den Camera-Control, dann vielleicht, ja. Aber vielleicht mache ich ja irgendwann eine Kamera-App. Aber momentan nicht. Gut, kommen wir mal zu unseren eigenen Geschichten, in eigenen Sachen, weil da ist nämlich auch einiges passiert. Und wie wir wissen, bin ich ein großer Firebase-Fan und ich habe jetzt auch weiterhin mit Firebase viel gemacht, auch wenn Firebase nicht immer 100% gut ist, aber es kann sehr viel und ich bin happy damit, habe ich mehr und mehr AB-Tests gemacht, was mein Onboarding angeht und mein Pricing angeht und was Personalization und Conditions angeht, das ist nämlich ein ganz interessantes Ding. Genau, weil kurzes Ding, ASO ist ja die, sag ich mal, Strategie, um mehr Leute zu deiner App zu bringen. So. Nennt sich ja App Store Search Engine Optimization. Genau, und das Problem ist aber, viele Leute denken, ASO, ich brauche User. Aber was du eigentlich erstmal angucken solltest in deiner App, sind die Metriken von wie viele Leute schließen überhaupt eine Trial ab und wie viele Leute konverten von der Trial auf Paid. Und diese Metriken sind ein Ding dafür, dass du sagst, okay, brauche ich überhaupt neue User? Weil bevor du das nicht fixst, brauchst du keine neuen User, weil du kannst auch mit wenig Usern schon $1,000 im Monat machen und, sag ich mal, eine gute New User to Trial Conversion liegt zwischen 5% und 10% und eine gute Trial to Paid Conversion liegt zwischen 30% und 40%. Also man sollte sich diese Dinger mal angucken und gucken, habe ich das überhaupt? Und da habe ich geguckt, da sehe ich so, habe ich nicht. Und da habe ich jetzt mal geguckt, wie kann man das eigentlich steigern? Oder wie habe ich meinen Fokus mehr darauf gelegt, dann zu gucken, okay, wie kriege ich diese Metriken besser jetzt, ohne dass ich jetzt neu, also mich, weißt du, bevor du Search Ads kaufst oder bevor du Ads kaufst, guck lieber erstmal, wie du diese Werte hochbringst. Und da habe ich jetzt drauf geguckt und da habe ich jetzt auch erstmal geguckt, wie ist, stimmt denn mein Pricing überhaupt? Und da habe ich dank Freemium Kit, eine App von Cihat Gündiz, was ja für Freemium Apps gemacht ist und habe ich ein bisschen für mich, sag ich mal, missbraucht, weil damit kann man nämlich ganz toll Purchases erstellen, was ein Pain in the Ass ist, meiner Meinung nach, im App Store, wo man tausende Buttons klicken muss. Das habe ich dafür benutzt, um mir verschiedene Pay-Tiers zu bauen. Und zwar, der Trick ist mit Pricing, ist, man kann ja verschiedene Subscription Groups machen. Ich habe ja schon 2 Subscription Groups in meiner App gehabt. Also die eine war für meinen Business Card Service und die andere war für mein Unlimited, was jetzt, komme ich auch noch dazu, rebranded wurde zu Platinum. Genau. Die kann man sich da anlegen und dann habe ich mir für jede neue Subscription, habe ich mir eine Subscription Group angelegt, weil du möchtest ja nicht, dass Leute, die in einer Subscription Group sind, andere Subscription Prices sehen. Also du kannst da in der Apple UI im App Store kannst du up- und downgraden. Das heißt, User, der den Preis für 30 Euro sieht, sieht den Preis für 40 Euro, aber auch den Preis für 20 Euro pro Jahr. Und er könnte ja dann einfach so schlau runtergehen und sagen, ja, ja, Moment mal, dann gehe ich auf den kleinsten Preis runter. Das willst du ja nicht. Also habe ich mir verschiedene Subscription Groups angelegt. Die heißt einmal Micro, Mini, Normal oder Standard. Was habe ich noch? Pro, Ultra, Max. Also ne, Apple-like gemacht. Und da verschiedene Preise ausprobiert. Von, ich glaube, der billigste Jahrespreis, den ich mache, ist jetzt 9,99 auf dem Microplan, den biete ich jetzt aber nicht direkt an. Und dann kannst du dir vorstellen, dass jedes Pricing-Tier ungefähr nochmal 10 Euro plus minus nach oben geht. Also 9,99, 19,99, 29,99, 39, 49, 59. Den obersten und den untersten habe ich nie aktiv bis jetzt gemacht. Also ich gehe von Mini bis Ultra. Und da habe ich jetzt verschiedene Trials ausprobiert, also 3-Tage-Trial und 7-Tage-Trial. Und diese dann über Firebase, über das AB-Testing reingemacht. Also so, dass du der Standard versus ist mein normaler Preis, den ich vorher auch drin hatte, also ich glaube 29,99. Und genau, die habe ich jetzt Usern angeboten. Das hat mich jetzt am Anfang ein bisschen Geld gekostet, weil ich muss jetzt nochmal gucken. Ich habe das Gefühl, die 7-Day-Trial war nicht eine gute Option, weil man sieht natürlich auch, ich biete jetzt Leuten die 7-Day-Trial an. Und natürlich hat man dann auch erstmal ein Gap, weil die Trial wurde gerade um 2 Tage erhöht. Nicht 2 Tage, um mehr als das Doppelte erhöht. Sollte man, kurzes Hinweis für mich, für andere, nicht vielleicht mit allen Usern machen, sondern mit nur einer kleinen Ausschnitt aus den Usern. Ich habe es natürlich jetzt mit allen gemacht. Dafür kriegt man die Ergebnisse schneller, weil ich natürlich will jetzt nicht wochenlang warten, bis ich dann sehe, okay, was funktioniert und was nicht. Aber ich sehe zum Beispiel Ultra, der Preis, der deutlich höher ist als mein jetziger, funktioniert. Und der Witz ist jetzt komme ich dann zu Conditions. Man kann mit Firebase Conditions machen und zwar ist jetzt nicht direkt AB-Testing, aber man kann sagen, User kommt aus USA, User kommt aus Indien, User kommt aus Brasilien, kann die einzelnen Plans dann sagen, okay, du kommst aus Indien, ich biete dir den Mini-Plan an.
Wenn du von Sachen anpassen und so weiter, du redest quasi von Feature Flex, ne? Also Firebase bietet dir die Option an, dass du Features setzen kannst auf Firebase und die dann quasi über eine Remote-Datei genau, in deiner App auslesen
kann. Die Remote Config nennt sich das. Genau. Also Firebase Remote Config, das geht auch seit Property Wrappers sehr, sehr schlank in einem Code. Man muss kaum Code schreiben, um das hinzubekommen. Das ist alles mit Codable gemacht. Also sehr, sehr schön. Und auch über Firebase kann man das dann natürlich alles konfigurieren. Und wo ich jetzt gerade war, bei den Conditions ist, dass du, sag ich, User kommt aus USA, dann biete ich dem den Ultra-Plan an. Mhm. Und da probiere ich jetzt auch nochmal rum, weil ich habe jetzt schon Beschwerden gehabt, es ist viel zu teuer.
Aber Firebase hat selber nicht direkt eine Verbindung zu deinem Ultra-Plan, sondern du hast hier einen Feature-Flag angelegt.
Und genau, also ich habe mir im Prinzip rein in meiner Paywall-Config, sage ich,
okay,
zeige bitte den Plan an.
Wenn der Feature-Flag
gesetzt ist. Ich habe dann ich habe ja bei mir Conversion drin und zeige dann den Willing-Plan an. Mhm. Ich könnte das AB-Testing auch über Conversion machen, aber da müsste ich schon wieder was Neues implementieren. Vielleicht wäre es besser, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Firebase ist nicht das Beste fürs Pricing-Testing. Man sieht nicht wirklich gut Revenue und verschiedene, also man kann es nicht gut aufschlüsseln.
Ja, kommt alles in Freemium Kit noch.
Ja. Aber das, was schön ist, diese Conditions, dass ich jetzt wirklich sagen kann, ich biete dem jeweiligen Ländern, wo die PPP, die Purchase Power Parity war,
genau,
oder?
Richtig.
Hoch oder, also zum Beispiel Schweiz hat eine hohe Purchase Power Parity, die ist, glaube ich, die höchste weltweit. Und Amerika auch und Deutschland und so weiter. Kann man unterschiedliche Preise anbieten. Und da gucke ich jetzt mal, ob das was bringt. Anderes Ding noch zu AB-Testing ist Personalization in Firebase, wo man mit Analytics rumspielen kann. Da habe ich jetzt nämlich zum Beispiel gemacht. Sehr interessant. Du möchtest ja möglichst viele Ratings zu deiner App haben, so 5-Sterne-Ratings. Ich hatte ja so diesen was Apple eigentlich nicht haben möchte, so in der App Vorabfrage, gefällt dir die App? So ungefähr, so hey, ja, nein. Und dann, wenn du den sagst, ja, gefällt mir, dann zeige ich erst den Rating-Dialog an. Und dann kann ich zum Beispiel jetzt, ich frage den User, gefällt dir die App? Dann sage ich, sagt der User 5 Sterne, das ist für mich ein positives Signal. Dann zeige ich den Dialog an. Aber vorher habe ich ja gezählt, mein Happiness-Index, zeige ich den nach 3, nach 4, nach 5, nach 6 guten Aktionen an. Und dann sage ich jetzt bitte Firebase, mach mal die Personalization, probier mal die verschiedenen Parameter aus. Und Firebase findet dann den richtigen Parameter. Solltest du nach 2 guten Aktionen, 3 guten Aktionen, 4, 5, 6, was führt zum besten Output? Genau, ist ein cooles Feature. Ich hab's heute angeschaltet, mal gucken, was passiert. Kommen wir noch weiter zu Metriken anpassen. Habe ich meine Paywall weiter angepasst und auch mein Onboarding weiter angepasst. Beim Onboarding habe ich jetzt, das ist auch gerade in der Szene so ein bisschen rumgegangen, diesen Screen eingebaut. Wie funktioniert die Trial? Heute unlockst du die App und kannst sie benutzen, dann einen Tag bevor die Trial endet, schicke ich dir eine Push-Notification. Dafür musst du Push-Notification annehmen, was natürlich hilft, vielleicht Push-Notification mehr zu bekommen oder Permissions mehr zu bekommen, was mit Engagement später noch zusammenhängt, dann was auch gut ist. Diese Screens habe ich jetzt in meinen bei AB-Tests gesehen, haben bis jetzt keinen Unterschied gemacht, ob jetzt Leute eine Trial abschließen oder nicht. Warum? Also ich habe Screen rausgenommen, Screen reingetan, hat jetzt nicht viel gezeigt, jetzt habe ich ihn wieder drin gelassen, weil ich finde es auch einfach gut, wenn man dem User nicht übers Ohr hauen will und sagt hier, sondern sagt, klar, so sieht's aus, ich möchte eigentlich niemanden verarschen und ich möchte, dass du meine App gut findest und dafür auch gerne zahlst und wenn nicht, dann nicht, dann ist mir auch egal. Das war zum Onboarding und was ich noch gemacht habe, ist verschiedene Texte einbauen auf die Paywall, also sowas wie No Payment Now, Cancel Anytime, so kurze Strings über die Call to Action, über meinen Button, was einfach dazu noch führt, irgendwie Vertrauen zu schaffen und sagen, okay, komm, wenn ich es canceln kann, ja. Ich meine, du hast die Trial, ich zeig dir, wie du die Trial cancelst, ich schicke dir eine Notification, wenn es sein muss, ich ja, also das alle möglichen Sachen. Ich habe jetzt auch noch einen Screen, so ein Trial Cancellation Screen. Wenn du dann die Notification drückst und dann drauf drückst, dann stelle ich dir eine Frage. Warum willst du canceln? Ist es zu teuer? Ich mag keine Subscriptions und all solche Dinge. Oder du kannst mir eine E-Mail senden, wo ich dann noch alternativ Sachen anbiete, wie, ah, okay, dann nimm den Discount Plan. So, hey, ah, oder ich möchte keine Subscription. Okay, hier ist ein Lifetime. So, und einfach nochmal so nachfragen. Um einfach das letzte Quäntchen noch rauszuholen, weil vielleicht hat der User auch einfach übersehen, dass es einen Lifetime-Plan gibt und sagt, ich mag keine Subscriptions. So, dann sagst du ihm, hier ist ein Lifetime-Plan. Guck bitte. Genau. Und was ich noch ausprobiert habe, ist Position des Close-Buttons auf der Paywall. Und ich sag dir, das macht einen Riesenunterschied, weil im Prinzip ich habe auch über Firebase Remote Config oben links, oben rechts, unten in meinem textuellen Ding, wo ich sage All Plans oder Restore, kann ich ihn auf die linke, die rechte oder in die Mitte dieses Textes setzen. Habe ich jetzt verschiedene Texte, Close, Dismiss, ein X, werde ich jetzt auch noch ausprobieren, was der beste Text ist. Momentan habe ich ein X, was in der Mitte unten zwischen den Texten ist, was wirklich sehr unauffällig ist, aber auch dazu führt, dass viele Leute deutlich mehr die Trial abschließen. Aber was auch dazu führt, ist, dass, sag ich mal, der schlaue, normale User oder der schlauere User immer noch findet, okay, wie kann ich hier rauskommen? Weil es gibt dann, wenn du eine Hard Paywall machst, gibt es Leute, die sagen, die G-App, also kriegst du...
deinstalliert.
Erstens, ja, das passiert sowieso. Aber es wird dann auch noch schlechte Bewertung. App ist nicht nutzbar ohne. Und das sind halt genau die schlaueren Nutzer, die dann sagen, weil die App ist weiterhin kostenlos benutzbar. Du musst nur den X-Button finden. Was jetzt auch nicht so schwierig in meiner App ist. Aber ich probiere jetzt nochmal die anderen Texte, was Close oder was Dismiss macht. Wahrscheinlich ist das X schon am besten. Aber ja, ich möchte ja auch, dass du meine App so benutzt, wie ich denke, dass es das Beste ist und das natürlich ohne Werbung mit allen Funktionen. So, genau. Und das hat jetzt schon dafür geführt, dass ich meine Trial Rate fast verdoppelt habe, was dazu einfach statistisch führt, dass mehr Sales passieren. Genau, weil all das Geld, was ich dadurch mehr mache, kann ich da wahrscheinlich rein investieren und einfach die App einfach besser machen. Ich meine, das ist mein Ziel und nicht irgendwie, ich will mir kein Ferrari kaufen. Jedenfalls noch nicht und das kann ich auch nicht. Aber ja. Genau, soweit zu Paywall-Anpassung. Interessante Experimente, kann ich jedem empfehlen, nur zu machen. Weil wenn du schon ein paar Nutzer hast und wenn es nur 10 am Tag sind, dann versuch einen oder zwei davon am Tag zu konverten. Ansonsten stimmt was mit deinen Metriken nicht. Gut. Was habe ich noch gemacht? Ein neues Feature eingeführt. Premium Support für Paid Users. Also ein Button eingebaut. Hey, wenn du mit mir reden willst und bevorzugt. Also ich rede mit jedem User, aber ich habe noch eingebaut. So, ja, kriegst du Premium Support. Noch ein weiteres Feature in Anführungszeichen. Und was ich gesagt habe, ich hatte ja mein Rebranding meiner Unlimited-Funktion, habe ich jetzt in Titanium genannt. Klingt einfach cool, klingt besser. Man sieht den Unlimited-Titel noch in den App Store selber Geschichten, aber juckt mich jetzt auch nicht, das stört die User auch nicht. Und da habe ich auch einen lustigen, you know, Titanium-Effekt, kann man jetzt live im App Store sehen. Auch so ein, ne, so ein Schimmern, so ein metallisches Schimmern Effekt mit Claude AI gebaut. Ich habe mir im ersten einen Kurzschnipsel gegeben, habe gesagt, das ist ein bisschen buggy und funktioniert nicht, lass es mal hier rumbauen. Keine halbe Stunde später hatte ich ein wirklich coole Ding, was auf jedem View funktioniert. Könnte ich auch mal auf GitHub hauen als kleines Gist vielleicht.
Das ist sowas wie ein Swift UI Modifier dann.
Ja, ja, es ist ein View Modifier, der heißt Schimmer und du kannst sagen, mit welcher Farbe es schimmern soll. Und es ist so dieser Effekt wie dieses Slide to Unlock unten damals auf dem iPhone. So 20, 30 Zeilen. Genau. Was ich noch jetzt am Ausprobieren bin, ist, was man vielen vielleicht nicht bewusst ist, man kann Provisional Push Notification Permission haben. Das heißt, der User wird nicht gefragt. Heißt, du kannst auf dem Push Notification Log Screen oder in der Summary auftauchen. Ich glaube, du tauchst nicht im Log Screen oder auch nicht auf dem Banner auf, sondern nur in dieser Summary auf. Mit deiner Push-Nachricht, die du senden möchtest, mit unten einem Button, der heißt Keep oder Turn Off. Mhm. Also du hast, ohne den User zu nerven, erstmal eine Möglichkeit, ihm zu sagen, ey, hier ist vielleicht Value von meinen Notifications, möchtest du sie haben? Ich habe in meinem Onboarding auch einen Screen, der sagt, weil ich sage dir, wie die Trial funktioniert. Und da steht drin, bitte gib mir Push Notification Permission, weil dann kann ich dir ja eine Notification schicken, dass du die Trial beenden kannst oder bald beendet, so. Diesen Button musst du nicht drücken, aber dann, wenn ich nach meinem Onboarding und nach der Paywall hole ich mir dann trotzdem die Provisional Notification Permission, auf dem ich dann nach Tag 1 schon mal dir zum Beispiel das Business-Karten-Feature. Ich muss jetzt noch gucken, da werde ich auch ausprobieren, was führt dazu, also das werde ich jetzt auch mit Analytics und AB-Testing machen, welche Notification führt dazu, dass ich von der Provisional auf die echte Notification-Permission komme. Also du kannst, das muss ich dann mit Analytics tracken, du kriegst Provisional oder Full Granted.
Interessant.
Da muss ich dann gucken, wie ich das rausfinde.
Das kannte ich ja jetzt auch nicht. Also ich hatte schon davon gehört, aber ich wusste nicht genau, was das macht.
Sehr genau. Interessant. Also Push Notification ist wichtig, um deine Metrik nach oben zu bringen, gerade was Retention angeht. User zurück in deine App bekommen. Weil da so eine Retention von, ich weiß nicht, wie viel, ich will gar nicht wissen, wie hoch TikTok oder Instagram ist. Die ziehen die Leute ja immer wieder rein. Und ihr müsst, schaltet mal bitte Notifications bei diesen App an. Die sind sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Ich möchte nicht nervig sein. Ich möchte dem User ja irgendwie hier, da hast du Value, was du vielleicht noch nicht wusstest. Möchte ich ihm ja zeigen. Genau. Aber es führt dann einfach dazu, dass positive, sag ich mal, Signale für den App Store da sind, um deine Apps besser zu ranken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sowas wie Retention auch ein Signal ist, was gut ist, um gerankt zu werden. Okay.
Zu dem Thema, ich sehe gerade auf meinem Handy, das übrigens auf Nicht-Stören geschaltet ist, eine Disney Plus Notification, unsere Emmy-Nominierung. Mach dich bereit für die Preisverleihung am 16. September, bla bla bla. So, die versuchen gerade auch hier mich zu retenten.
Genau. Macht ja auch bei manchen Dingen Sinn. Und ich meine, das bietet ja auch Mehrwert,
wenn ich du sagst. Ich kann mich nicht erinnern, Disney Plus jemals irgendwie Rechte gegeben zu haben, aber habe ich wohl
gemacht. Aber ist da unten jetzt ein Button mit Keep und Turn Off? Unter deiner Notification?
Nee.
Okay, dann hast du aber wahrscheinlich volle Permission.
Habe ich wahrscheinlich irgendwann mal gegeben, ja.
Ja, genau. Und da komme ich jetzt auch noch ganz kurz dazu, weil wir jetzt gerade auch über ASO ein bisschen geredet haben. Ein kleiner ASO-Trick, den ich von Ariel von AppFigures gelernt habe, ist, probiert mal aus, weniger als 100 Zeichen in der Keyword-Liste zu benutzen, weil Keyword werden auch gewichtet und wenn du da so viel Noise in deine Keywords reinbringst, das habe ich bei mir zwischendrin ziemlich viel Noise drin gehabt, weil ich natürlich ausprobieren wollte. Ich habe ja mehrere Features in meiner App, ich wollte natürlich ausprobieren, hier QR, 3D, na. Das bringt aber ziemlich viel Noise rein. Das heißt, ich habe aber auch Positions in meinen anderen NFC-Sachen mal in verschiedenen Ländern verloren, von 1 auf 2 gerutscht oder auf 3 gerutscht, was natürlich einen Unterschied macht. Da habe ich einfach mal gesagt, okay, jetzt nehme ich mal aus USA, gehe ich mal auf 70 Zeichen und ich habe meine USA-User bestimmt um 50, 60, 70 Downloads am Tag erhöht, was merklich ist, weil USA-Markt einfach der beste Markt ist und der bestzahlendste Markt. Also da mal rumspielen, nicht alles voll machen, wirklich auf die Core-Keywords, was ist der Gist deiner App, so ungefähr. Mal runterbrechen und Neues rauslassen und mal rumprobieren. Man kann es ja wieder ein paar reintun, ein paar raustun. Genau. Soweit Zudem, jetzt noch kurzes iOS 18 Update, kommt auch bald bei mir. Ich habe jetzt heute ein kurzes Zwischenupdate noch rausgebracht. Wir reden am 11. September. Ich musste gerade auch an New York denken.
Ja, kann man nicht.
Das hat jetzt nichts damit zu tun. Aber ich habe da auch kurz deinen Blick gesehen. Stimmt, heute ist 11. September. Ich habe für iOS 18 auch Control Center Widget Buttons eingeführt. Die haben einen kleinen Bug, der mit 18.1 gefixt wurde. Der Open URL Intent geht nicht auf 18.0. Richtig. Man kann drumherum hacken. Ich habe auf Stack Overflow was geschrieben. Das kann ich nochmal dann auch posten oder mit in die Shownotes reinpacken. Ich muss nicht nur Stack Overflow schreiben. Und zwar mit hier. So. Weil diese Open URL Intents funktionieren noch mit Universal Links und nicht mehr mit URL Schemes. Was mir ein Rätsel ist, weil die Widgets funktionieren mit URL Schemes und das kommt aus demselben Target. Also ich weiß nicht, was Apple da gemacht hat, aber das finde ich ein bisschen seltsam.
Deprecation wahrscheinlich letzten Endes. Die versuchen und alle jetzt zu nudgen, Universal Links zu benutzen.
Macht Sinn. Also ich habe jetzt dann auch auf meiner nfc.cool Domain, also auf der vollen Domain auch das File mal hinterlegt und schon rumprobiert. Momentan geht's noch nicht, aber sollte dann mit 18.1 gehen. Genau. Poste ich den Workaround. Es geht mit über Notification Center kann man den Workaround bauen, der auf 18 funktioniert. Auf 18.1 sollte es dann auch mit Universal Links funktionieren. Genau. Soweit zu Control Center. Dann habe ich natürlich noch das Dark und Tinted App Icon gebaut. Relativ simpel, kann man sich angucken. Und kleines nettes Feature noch für den 3D-Scanner. Da gibt es jetzt einen Area-Mode. Es waren auch wenige Zeilen Code, die ich ändern musste. Und da kann man jetzt ein... Apple hat es in einem Video beschrieben, wie du scannst einen Baum und kannst den Baum nicht komplett umrunden und kannst so einen, wie so einen Ausschnitt. Also wenn du nicht ein Objekt komplett umrunden kannst, einen Ausschnitt machen. Ergebnisse von meinen Tests sind so mittelmäßig. Also du kriegst halt natürlich irgendein Objekt, was an den Seiten kacke aussieht. Also nicht so schön rausgeschnitten wie mit dem normalen Modus. Muss man ausprobieren. Also wenn man es dann nachher noch irgendwie in einem Programm nachbearbeitet, ich habe es jetzt mal implementiert, das funktioniert, bin jetzt happy drauf. Und wer mich auf YouTube verfolgt, hat ja bestimmt unsere YouTube-Videos gesehen. Die hier zuhören, die uns auf der WWDC kennengelernt haben, haben die auch schon gesehen. Und CG sieht sich ja da auch immer selber in den Videos. Ja. Wie gefällt es dir so?
Ich find's cool.
Kurzes,
ja. Also es gibt ja sonst niemanden, der solche Videos gemacht hat. Das heißt, du bist da der Einzige, der es gemacht hat. Und ich bin froh, dass es jemanden gibt, der das gemacht hat und so das Erlebnis festgehalten hat.
Genau, und ich finde es auch, mir gefällt es auch gut, obwohl ich natürlich selber sehr selbstkritisch daran gehe. Manchmal finde ich es auch ein bisschen langweilig. Also wenn ich es langweilig finde, dann findet es jemand anders ein bisschen langweilig auch. Aber da muss man halt auch selber dazulernen, wie man wirklich so, engaging vor der Kamera ist und was weiß ich. Also das Leben ist halt nicht immer spannend, aber man muss es halt auch irgendwie, man will es irgendwie spannend zeigen, damit Leute auch dranbleiben.
Ja, das stimmt. Also im Zweifel kann man sowas ja auch über den Schnitt ein bisschen lösen. Wenn man, also ich glaube, du hast jetzt für jeden Tag ein ganzes Video
Ich lasse das ja machen, also ich mache das jetzt nicht selber.
Genau, aber man könnte zum Beispiel, wenn man sagt, ja, dieser Tag war für ein bisschen, die Aufnahmen war ein bisschen langweilig, dann macht man halt zwei Tage als ein Video oder so. Keine Ahnung.
Genau. Also das sind auf jeden Fall die WWDC-Videos. Die sind so mein eigenes Projekt mit meinem einen Video-Editor. Und dann habe ich jetzt noch andere Videos rausgebracht. Ich habe, die hat man vielleicht auch schon gesehen. So richtig Studio-like, mit wo ich so Podcast-mäßig ausgefragt wurde, was ist NFC.cool, erzähl uns was über NFC, erzähl uns was über deine App, hör dich und dies und das. Und dann einfach kleine Dinge rausgeschnitten und gut zusammengecuttet. Und ich muss sagen, mir gefallen die sehr gut. Also von der Aufmachung, vom Style. Hast du sie geguckt?
Ich habe sie noch nicht geguckt.
Danke. Also aber du kriegst auch Notifications von YouTube, oder nicht? Oder hast du keine angeschaut?
Mach mal. Also ich krieg diese Videos von WWDC auch nur über Twitter meistens mit. Ich habe einmal, habe ich es zufällig gesehen, in meinem Feed. Und da habe ich es dann auch gleich geteilt.
Ja, dann bitte mal subscriben und die Glocke drücken.
Die Glocke habe ich nicht aktiviert, aber ich glaube, ich habe YouTube-Notifications generell aus.
Ah, okay. Kommt viel. Aber es gilt auch für alle, die hier zuhören. Und nfc.cool oder underscore cool, aber es macht keinen Unterschied. Ihr könnt auch .cool eingeben. Subscribe und Glocke und dann kriegt ihr jedes Video mit und auch die neuesten von der WWDC. Da kommt jetzt noch ein paar. Ich glaube, es sind noch 3-4 Stück, die kommen.
Das sind noch ziemlich coole Tage mit
dabei. Und man kann sich dann natürlich auch am Ende in einem angucken. Es wird natürlich, ne, man ist ja Engagement geil und man muss den YouTube-Algorithmus befriedigen, deswegen muss man es erst so häppchenweise rausbringen. Aber am Ende kann man sich dann natürlich alle Häppchen in einer Playlist angucken. Genau, und diese Videos werden natürlich dann auch auf kurzen Schnipseln auf YouTube Shorts und Instagram und TikTok rein verwurstet. Und ich sehe auch, die bringen mehr Views als das Zeug, was ich davor gemacht habe. Es wird sich natürlich auch über die Zeit zeigen, wie gut das ankommt. So, und zum letzten Abschluss jetzt noch mal nach meinem stundenlangen Monolog. Nächste Woche bin ich auf der NS Bain. Cool. Das ist die Konferenz in Logroño im Nordosten Spaniens. Das sind so 5-6 Stunden Fahrt von mir. Also ich würde mir ein Auto mieten und darüber gurken. Und ja, ich habe davon sehr viel Gutes gehört. Leute auf Twitter sagen, oh, das ist die geilste und die beste Konferenz. Ich bin gespannt, ob das für mich auch so sein wird.
Also historisch ist die NS Spain auf jeden Fall sehr bekannt. Ich habe schon ganz oft sehr viel positives Stuff. Ich habe auch einige Talks von der NS Spain auch schon geguckt. Also ich gucke sehr selten Talks. Aber zum Beispiel Suresh Kanlo hat dort, der hat einige interessante Artikel schon vor Jahren gepostet. Der hat dort immer wieder Talks gehalten, die ich auch gut fand.
Genau, und da werde ich bestimmt auch ein paar von den Nasen von der WWDC, also ich weiß schon, da kommen ein paar, auch wiedersehen. Freue ich mich schon drauf. Ich habe das jetzt aber auch, glaube ich, noch nicht groß angekündigt, dass ich, sollte ich mal vielleicht auf Twitter schreiben. Genau. Und ich glaube, dann werde ich einfach nächstes Mal von NS Spain erzählen. Und wahrscheinlich werde ich nächste Woche nicht ganz so viel zum Arbeiten kommen, weil ich halt natürlich auch von Montag bis Samstag unterwegs bin. Also ich mache noch ich will nicht alles an einem Tag fahren und dann bleibe ich noch in Salamanca dazwischen und irgendeiner anderen Stadt auf dem Rückweg. Genau.
Hey, toll, Salamanca.
So, und nachdem ich halt so halb in die Workation fahre und der Jihad aus seinem Urlaub wiederkommt, weil der war ja ganz still irgendwie jetzt auf Twitter. Wie war dein Urlaub?
Ja, war ganz nett. Also 2 Wochen hatte ich Urlaub, was sich bei mir immer so ergibt, dass meine Frau sich freinimmt. Und dann habe ich da automatisch auch Urlaub. Das heißt, wenn sie Urlaub nimmt, sollte sie es mir immer rechtzeitig sagen, damit ich entsprechend umplanen kann, weil ich dann immer automatisch auch Urlaub bekomme. Und ja, wir waren 3 Tage in Frankreich. Wir wollten nicht so weit fahren. In den Vogesen, was auch wirklich schön war.
Also das ist an der Grenze zu Deutschland?
Oder? Ja, genau, das ist ziemlich nah an der Grenze. Da fährt man, also von hier, von Mainz aus, fährt man da 3,5 Stunden und dann ist man da. Wir sind nach Gérardmer, heißt es, die Stadt dort. Und dann der Lac de Gérardmer, der See davor. Ist ganz nett, kann man auf jeden Fall machen. Interessant für mich, ich war ja auf einer deutsch-französischen Schule, also ich musste zwangsweise ein bisschen Französisch auf einer Schule lernen, habe das aber relativ früh dann auch abgewählt. Hab dort erwartet, dass man mit Englisch auch durchkommt, ist aber nicht so. Also das wusste ich nicht, dass man in Frankreich nicht Englisch sprechen darf. Also wir haben versucht mit Hoteliers, ja, mit den Leuten, die da im Hotel sitzen, da habe ich erwartet, kann ich Englisch reden. Die haben aber also immer nur auf Französisch gesprochen und haben höchstens noch die Handgesten irgendwie verstanden. Also
wie viele Sterne hatte das Hotel?
3 Sterne.
Okay, müsste, Alter, dann. Aber das, ich habe das auch schon öfter gehört. Also die Franzosen sind da auch sehr verbohrt und sagen, nee.
Wir haben das auch dann bei Kellner und Kellnerinnen gemerkt. Die reden, also die wollen dich auch nicht verstehen irgendwie. Die wollen, dass du dann auf Französisch das sagst. keine Ahnung, vielleicht hatten wir dort Pech. Es war, wie gesagt, es war auch ein bisschen ländlicher Raum. Es war jetzt nicht mehr in Paris in der Mitte oder so. Vielleicht wäre es dort anders. Aber dieses, also diese Weigerung, dieses Vorurteil, sag ich mal, dass die Franzosen Englisch nicht mögen, hat sich da zumindest für mich bestätigt irgendwie. Also die wollten wirklich kein Englisch. Und dann musste ich halt mein Schulfranzösisch auspacken, musste wieder ein paar Sachen lernen. Ja, so haben wir es dann durchgeschlagen.
Ja, also ich finde es auch, aber das habe ich schon öfter bei Franzosen gehört, dass die da sehr unwillig sind und das halt auch nicht wollen. Und das ist vielleicht auch so, weiß ich nicht, so das, die Arroganz von denen oder so.
Das weiß ich nicht, kann auf jeden Fall.
Ohne irgendjemandem auf den Schlips zu treten.
Also eine besonders schlimme Erfahrung hat mir gemacht, wir hatten nämlich eine Autopanne. Und zwar stand unser Auto, also wir sind im Auto dahin gefahren, unser Auto stand dann 3 Tage dort in der Sonne. Und anscheinend haben wir irgendwie das Licht oben an dem, also im Auto kann man ja oben so das in den Lichtschalter anmachen. Anscheinend haben wir den angelassen und ich habe einen Mazda und anscheinend schaltet der es nicht ab, selbst wenn es dann zugesperrt ist. Und dann war es halt 3 Tage an und dann war die Autobatterie leer. Also unsere Autobatterie hat schon vorher Probleme gemacht.
Hätte ich jetzt von den Japanern nicht gedacht.
Ja, ich eigentlich auch nicht, aber aus irgendeinem Grund ist diese Autobatterie nicht so gut. Alles andere im Auto gefällt uns auch sehr gut, aber jedenfalls, ich habe, wie gesagt, schon mal Probleme gehabt. Ich hatte auch so einen Starter-Akku dabei, was du dann direkt an die Autobatterie anschließt, um dem beim Starten zu helfen. Weil danach lädt er sich ja eh selber auf während der Fahrt. Aber
also irgendwie, so eine Powerbank oder was?
Ja, sowas wie eine Powerbank, aber speziell für Autobatterien. Weil die müssen beim Starten noch mal ein bisschen mehr Strom ziehen. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann sind wir da auch ins Hotel, haben da das nochmal komplett vollgeladen, nochmal probiert, hat wieder nicht funktioniert. Und dann mussten wir dort halt jemanden, der halt Kfz-Techniker war, rufen lassen. Und da an dem Tag war die Frau in der Theke auch nett, die hat auch Englisch gesprochen. Das war so super, super nett. Für uns war die positive Erfahrung, nach 3 Tagen kein Englisch sprechen können. Und dann kam der Typ und der war so, keine Ahnung, 60 Jahre alt oder so. Und der hat, also ich habe am Anfang ein bisschen mein Schulfranzösisch eben ausgepackt, habe so, ich kann halt nicht so alles im Detail erklären, vor allem die Begriffe kenne ich nicht, die mit Auto, Kfz zu tun haben, aber so einfache Sätze kann ich schon sagen. Aber der hat, als er gemerkt hat, dass ich nicht perfekt Französisch kann, hat der aufgehört, mit mir zu reden, aufgehört, meine Gestik zu akzeptieren. Der hat einfach uns nur noch ignoriert und nur noch blöd reingeguckt und am Ende hat er verstanden, was unser Problem war. Hat das auch aufgeladen, hat seine Arbeit gemacht, hat uns ein bisschen zu viel Geld abgenommen, ist dann gegangen. Aber das fand ich schon sehr unfreundlich, muss ich sagen.
Vielleicht kann es ja irgendein Franzosin oder Frankreich-Kenner mal erzählen, vielleicht, ob das so normal ist.
Naja, das war auf jeden Fall die Frankreich-Erfahrung. Ansonsten 2 Wochen, der Rest einfach ein bisschen entspannt. Familie, zu Hause. Vor dem Urlaub muss ich sagen, was da so passiert ist, auf jeden Fall 2 Dinge, die ich ansprechen kann. Einmal, ich hatte ja 2 Kooperationen angefangen, eine mit Jan und eine mit jemandem aus Österreich. Und die 2. Kooperation habe ich dann auch schon da beenden müssen. Es war diese Template-Generator, Swiftie Launch hieß der. Und das lag einfach daran, dass wir unterschiedliche Ziele und Erwartungen hatten und das hat einfach nicht funktioniert. Und ich war, wie gesagt, von Anfang an auch dort offen in der Kommunikation. Und gerade weil ich so offen und, ich sag mal, proaktiv war, hat sich dann eben der Zeit rausgestellt, dass es doch nicht zusammengepasst hat. Genau, das habe ich da beendet. Und das Zweite, was noch vorher passiert ist, ist, FreemiumKit ist endlich im App Store. Da war ich ja, ich habe 27 wow. Tage, glaube ich, gewartet auf den App-Review. Ja, ich war ja schon fertig, App-Review, 27 Tage einfach nur auf In-Review. Und Gott sei Dank haben sie es dann irgendwann einfach durchgelassen. Und ja, jetzt ist es im App Store. Deswegen alle, die jetzt zuhören, bitte einmal runterladen. Bitte einmal auch gerne einfach eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Das würde mich sehr unterstützen. Aber auch testen und Feedback schicken. Ja, wenn ihr irgendeine App habt und diese App hat eine Paywall oder braucht noch eine Paywall. Oder, das ist jetzt besonders wichtig, ihr habt eine Paid-Upfront-App. Ihr könnt ganz leicht zu FreemiumKit switchen. Das ist nämlich gerade der Punkt von FreemiumKit ist, es ist super schnell und super einfach einzurichten und zu konfigurieren. Also einfacher geht's gar nicht. Und genau, einfach, ich habe auch ein Video aufgenommen, das kann man auf YouTube finden, das packen wir in die Shownotes, wo ich einfach in 15 Minuten komplett ich erkläre einmal, wie FreemiumKit eingerichtet wird und ich baue es in eine App ein, in 15 Minuten, ohne irgendwie vorzuspulen oder so. Es geht wirklich so schnell. Und genau, auf jeden Fall ausprobieren und mir euer Feedback schicken. Ich habe auch schon sehr viel, sehr positives Feedback bekommen von meinen ersten Kunden, die auch Filmic schon benutzt haben. Ich habe auch Videocalls gemacht mit ein paar Usern. Und also die waren, also mit zwei habe ich Calls gemacht und beide waren zuerst geschockt, dass es alles einfach nur funktioniert. Also die waren so, die haben mir so gesagt, ich dachte, ich probiere jetzt einfach mal das, was die App mir sagt, und dann gucke ich mal, ob es geht. Und dann war ich irgendwie überrascht, es funktioniert ja schon. War es das schon? So, also so war so deren Reaktion. Das fand ich richtig cool, weil das zeigt, dass die Erwartung so ist, dass man voll viel zu tun hat, wenn man eine Paywall einbaut. Und wenn man es halt wirklich streamlined, dass es dann doch viel einfacher ist, als man denkt.
Auf jeden Fall cool. Das ist, also ich habe es ja auch mit dir auch, ich glaube, wir haben letztes Mal schon drüber geredet, in einem Beta-Video-Call, den wir gemacht haben, ausprobiert. Ich fand es auch sehr gut. Wir haben es ja in eine meiner, in die Doc-Scanner-App, glaube ich, eingebaut. Die habe ich jetzt immer noch nicht weitergemacht. Also ich muss es jetzt auch mal voranpushen und damit komplett ausprobieren. Aber dazu muss ich das Ding auch erstmal fertig machen. Momentan komme ich einfach nicht dazu.
Ja, alles gut. Ja, die waren halt kurz davor, ein Release fertig zu machen, beide. Und insbesondere hatten beide auch vorher RevenueCat probiert und hatten quasi, waren daran gescheitert, dass die Dokumentation dort einfach nicht so gut ist. Die ist einfach so all over the place. Du musst so alles dir selber zusammenschustern und du wirst nicht so richtig an der Hand geführt. Und das machte ich halt in RevenueCat anders. Ich übertreibe sogar ein bisschen vielleicht mit Dokumentation. Da sind wahrscheinlich noch mal ein, zwei Sätze drin, die manchen Leuten vielleicht offensichtlich erscheinen können. Aber ich will halt nochmal sicher gehen und auch gerade Beginner ein bisschen abholen können. Genau, also wenn ihr es testen wollt, geht einfach auf freemiumkit.app und dann könnt ihr da direkt erstens die Doku sehen. Ihr könnt auch direkt die App runterladen und da ist dann auch in der SDK-Setup-Dokumentation das YouTube-Video verlinkt. Ich habe übrigens auch eine Feature-Anfrage dann gleich bekommen von jemandem, beziehungsweise jemand hatte sich über RevenueCat beschwert, hat gesagt, hey, kann RevenueCat nicht auch eine Apps made for kids unterstützen? Weil da gibt's die extra Anforderungen, wenn du eine Paywall einbauen willst, da musst du eine sogenannte Parental Gate davor einbauen, was einfach abprüft und sicher geht, dass kein Kind gerade das iPhone bedient oder das iPad. Und das löst man typischerweise so, dass man halt eine Matheaufgabe oder so da reinsetzt. Und ich habe dann halt gesagt, gut, ich baue dann im FreemiumKit gleich auch eine Parental Gate ein. Und das SDK hat jetzt schon so eine Built-in Parental Gate. Du musst nur beim App-Start sagen, hey, meine App ist made for kids. Zeig bitte eine Parental Gate. Und dann kümmert sich mein SDK komplett um alles. Genau, solche Sachen. Also wenn ihr auch solche Anforderungen habt, mein Ziel mit FreemiumKit ist, In-App-Purchases so einfach wie möglich zu machen und später dann auch beim Growth zu helfen. Jetzt habe ich das so englisch betont, ja. Genau. So viel zu FreemiumKit, auf jeden Fall ausprobieren.
Aber was eine Launch-Aktion bis Ende September, sagst du?
Richtig, ich habe noch eine Launch-Aktion gemacht zum Tag, als dann auch die App endlich im Store war. Da habe ich dann angekündigt, wenn ihr FreemiumKit in eure Apps einbaut, innerhalb der ersten 30 Tage nach diesem Zeitpunkt, dann könnt ihr für diese App FreemiumKit für immer kostenlos verwenden. Also die FreemiumKit ist so, gerade sowieso für jeden kostenlos. Da gibt's gerade gar keine In-App-Purchases, aber die kommen dann bald. Aber wenn ihr eine App jetzt quasi als einer der ersten Kunden veröffentlicht mit FreemiumKit, behaltet ihr für diese App FreemiumKit für immer komplett kostenlos. Ihr müsst, egal wie viel Milliarden eure App irgendwann macht, ihr zahlt einfach nichts. Und das ist sozusagen der Launch-Deal, die Launch-Aktion. Und die verlängere ich jetzt hier angekündigt zum ersten Mal bis Ende September. Also
heißt aber auch, also selbst wenn es eingebaut oder das erste Mal das SDK aktiviert ist, aber noch nicht, muss es released sein oder kann ich auch?
Also du musst es quasi im September noch, muss ein echter User das vom App Store runtergeladen launchen. Dann wird's gültig.
Okay.
Weil mein SDK trackt quasi, ob es vom App Store gelauncht wurde.
Das heißt, ich muss mich jetzt noch ranhalten oder kriege ich vielleicht so den Unter-der-Hand-Deal?
Also das können wir gerne auch noch machen. Aber für alle, die jetzt auch zuhören, gilt auf jeden Fall bis Ende September noch der Launch-Deal.
Genau. Andere Frage noch. Ja. Ich sehe da vielleicht irgendwann jemand an dich herantreten und sagen, ich will das abkaufen. So wie RevenueCat oder Conversion oder ich meine, dann kannst du den Deal deines Lebens machen.
Ja.
Also ich. Würdest du?
Ich hab
wo liegt der Preis, wenn ich sage, ey, hier hast du eine Million, gib mal her?
auf den Preis kommt es nicht so sehr an, wie darauf, dass am Ende, also mein Ziel mit FilmKit und auch mit den anderen Tools ist eigentlich, also, oder ich sag mal so, jede App, die ich entwickle, entwickle ich, weil mir die App fehlt. Ja, also ich bin jetzt App-Entwickler, mir fehlt etwas wie FilmKit. Etwas, was super einfach einzurichten ist, wo ich nur klicken muss, was irgendwie für den Beginner nichts kostet. Weil das fehlt, baue ich das. Genauso wie TranslateKit. Also es hat auch immer, so ein Localization-Tool hat immer gefehlt, also habe ich es gebaut. Wenn ich irgendeinen Deal bekomme, wo ich irgendwie profitiere davon und es gibt das Produkt trotzdem und es ist auch für Beginner gut und so weiter, dann würde ich es mir überlegen. Aber ansonsten, ja, müssen sie schon sehr, sehr viel bezahlen, damit ich ja das sozusagen so verkaufe. Weil
also würdest du bei einer Million nicht schwach werden?
Bei einer Million nicht so schnell. Also ich meine, mit FilmKit kann ich eine Million machen. Das ist jetzt eine App, die durchaus dahin skalieren kann. Da müssten sie, also wenn sie eine Million anbieten plus mir mir versichern können, dass das wirklich ein Produkt ist, was diese Funktion noch behält und auch für Beginner kostenlos bleibt, was bei RevenueCat schon sein kann, dann würde ich es mir schon überlegen. Also so ist meine Sichtweise darauf.
Vielleicht fangen sie jetzt auch an und sagen, guck mal, da kommt wer, wir sollten mal das aufbauen. Das ist
viel wahrscheinlicher. Wobei ich sagen muss, dafür müssen sie eine native App entwickeln, weil du darfst, wenn du ein Third-Party-Service bist, darfst du die Credentials zum App-Store Connect nicht speichern. Also die können jetzt nicht sagen, wir bauen jetzt einfach eine UI in RevenueCat und die in dem Web-Dashboard und da lädst du dann deine App-Store-Connect-Credentials hoch und dann connecten die zum App-Store und richten für dich die Purchases ein. Das geht nicht, weil Apple es nicht erlaubt. Die müssten dann eine native App bauen, die eben die Credentials nicht hochlädt.
Ah, aber die API kann ich doch auch ohne. Moment, wie könnt ihr das? Ich kann doch meine Credentials. Ah, nicht die. Ich kann doch mein. Wie heißt das? Dieses Token da rein droppen.
Kann man das schon bei RevenueCat?
Nee, aber ich kann mir vorstellen, weil ich meine, wenn du deinen Token reindroppst, dann.
Also, die Lizenzvorgaben von Apple verbieten das.
Ah, okay, da liegt es. Okay. Also es ist Lizenzen, okay.
Ja, also Apple verbietet das und ich wurde auch im App-Review gefragt, was ich mit den Credentials mache. Ob ich die auf meine Server speichere oder so, dann wäre die App nicht erlaubt worden.
Aha, also du darfst sie nur lokal in der
Key. Richtig, deswegen müsste RevenueCat eine native App entwickeln für dieses Einrichtungsgedöns. Und was halt RevenueCat sich jetzt denken kann, hey, dieser Jihad, der hat doch schon eine App entwickelt und die kann man doch schon kostenlos benutzen, um die Products anzulegen und dann kann man die ja trotzdem in RevenueCat verwenden. Genau das, was du auch mit Conversion jetzt gemacht hast. Also sehe ich auch gar nicht, warum sie jetzt meine App kaufen sollten, sondern die werden einfach sagen, ja, benutzt die einfach und dann kommt trotzdem zu Revenue. Man kann auch FilmKit mit RevenueCat verwenden. Ich habe sogar eine FAQ, wo man nachlesen kann, wie man sozusagen RevenueCat für dieses Growth, für diese Statistiken, für diese Connections, Integrations verwenden kann, während man FilmKit verwendet für die Purchase-Einrichtungen, für die Paywalls.
Ja, gut, das würde aber immer noch bedeuten, dass man Geld abdrücken muss an RevenueCat ab einem gewissen Punkt.
Ja klar, RevenueCat will immer Geld.
Zu den Bugfixes und Usability-Verbesserungen, wann kriege ich meine Weekly Plans?
Deine Weekly Plans sind jetzt auf meiner Roadmap ziemlich weit oben.
Okay, sehr gut.
Die sind jetzt.
Weil das möchte ich nämlich jetzt auch noch ausprobieren. Wahrscheinlich könnte ich das. Und ach, was ich auch noch haben würde, ich würde Purchases gerne rename oder alle Namen nochmal löschen lassen, weil ich mich nervt das, weil ich habe jetzt dann. Ich würde es gerne nochmal verändern.
Was meinst du genau mit Rename?
Nein, die Localizations, die da drin sind, die würde ich gerne nochmal ändern. Und das kann ich gerade nicht so ohne.
Okay, muss ich mir jetzt auf jeden Fall aufschreiben.
Ja, ich sag's dir nochmal, weil das stört mich gerade ein bisschen so vom Textuellen, weil im Prinzip meine ID, die ich in dem Dings vergesse, ich würde sie eigentlich gerne alle Platinum Monthly, Platinum ohne, also dass die ID unique ist, aber der Name im App Store einfach gleich unter allen Groups.
Okay.
Ja, das ist das, was, also da hätte ich gern ein bisschen fine-grained, nenn den Namen einfach gleich, nicht von dem Schemata, was du da,
also du meinst, sollte
wahrscheinlich nicht so.
Du meinst, du hast jetzt für die, du machst ja Price-Testing, A-B-Testing mit Prices und du willst quasi, dass deine Sachen alle gleich heißen, obwohl sie verschiedene Preise haben.
Genau, die momentan heißen sie Unlimited 7DT Yearly.
Ja, du hast ja. Und
dann 3DT.
Du hast ja die Subscription Groups selber angelegt.
Ja, die Groups ist ja nicht das Problem. Es geht um die Localization der einzelnen. Weil momentan, wenn du auf den Purchase dann klickst, dann steht er oben in dem Payment Sheet, steht das Ding.
Ja.
Und den hätte ich gern nochmal einfach drüber.
Ja, das ist, also wenn. FreemiumKit hat noch einige Features, die fehlen, insbesondere der Pricing-Tab, der ist noch nicht implementiert. Da kommt A-B-Testing für Pricing rein, wenn du darüber deine Subscriptions anlegst, dann haben die auch alle denselben Namen. Das wäre, aber das besprechen wir nochmal im Nachgang im Detail, was du
brauchst. Okay, brauchst. Ja, cool.
Genau, aber so viel zu FreemiumKit, auf jeden Fall ausprobieren. Was habe ich nach meinem Urlaub gemacht? Da sind auch ein paar Sachen passiert. Insbesondere bin ich immer so, immer wenn ich in Urlaub gehe, denke ich immer nochmal oder strukturiere so ein bisschen neu, was ich danach machen will. Und das habe ich natürlich mal wieder gemacht. Und ja, ich habe sozusagen meine Wochenplanung komplett umgeschaltet nochmal. Und ich habe einen neuen Fokus. Mein bisheriger Fokus war, ich wollte immer neue Apps entwickeln. Also FreemiumKit war ja auch eine neue App. Und nebenher neue Features bauen für bestehende Apps. Was ich immer zu wenig gemacht habe, war Marketing. Also ich habe so ein bisschen ASO gemacht, eine ganz billige Webseite aufgesetzt und so und ein bisschen paar Mails verschickt, paar Tweets gemacht, aber nicht so richtig. Ich habe nie eine schöne Webseite gebaut. Warum? Weil es mir immer zu viel Zeitaufwand war. Und das will ich jetzt ändern. Ich habe auch kaum Dev-Content, also Developer-Content mehr produziert, wie Artikel und so weiter. Das habe ich in den letzten Monaten vernachlässigt. Und jetzt ist mein Fokus wieder sehr stark auf Marketing zu gehen, richtig schöne Webseiten aufzusetzen für alle meine Apps und auch mehr Developer-Content zu machen. Ich will jetzt einfach so richtig mit den ganzen Plänen, die ich schon langfristig habe, richtig durchstarten. Komme ich auch gleich noch im Detail dazu. Und weniger eben neue Apps oder neue Features entwickeln. Darauf war mein Hauptfokus. Und genau, das will ich jetzt ein bisschen umgestalten. Zusätzlich, weil ich meine Apps immer noch nicht so viel Geld machen, habe ich mir überlegt, ich mache ja schon ein bisschen Freelancing, noch zusätzlich Einzelstunden oder Nachhilfestunden oder wie man sie nennen möchte, zu machen bei App-Entwicklung selber. Weil ich habe jetzt an den Calls zum Beispiel gemerkt, die ich gemacht habe zu FreemiumKit, die ich einfach mit meinen Kunden gemacht habe, dass ich denen auch andere Tipps geben konnte zu anderen Themen. Und ich kann mir halt, ich hab ja schon mehrere Apps selber veröffentlicht, von Anfang bis Ende komplett durchentwickelt. Habe sehr viel mit SwiftUI gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass einerseits Beginner oder auch einfach Indies, die jetzt zum ersten Mal eine App launchen oder so, einfach mal 1-2 Stunden irgendwie Beratung sozusagen, Consulting könnte man es nennen, gebrauchen könnten. Und das ist so noch ein zusätzlicher Baustein, den ich sozusagen einbauen will. Und auch alle, die jetzt zuhören, die vielleicht an sowas Interesse hätten. Ich habe vor, sowas anzubieten, an 2 Tagen die Woche, 2-3 Stunden lang. Also wenn ihr mich eine Stunde auch nur braucht, sagt einfach Bescheid, meldet euch bei mir. Genau.
Kann ich empfehlen, was ich gesehen habe von dem einen Design-Freelancer, den ich hatte, der hatte einen Stripe-Checkout. Einfach hier kannst du per Checkout kaufen, da kriegst du sofort die Kohle und dann kannst du sagen, kriegst du eine Rechnung und all so ein Kram.
Ja, Stripe und Calendly zusammen auf eine Webseite einbauen, das hat mir auch ChatGPT empfohlen, als ich ihn gefragt habe. Wie man das am einfachsten umsetzt. Also Umsetzung habe ich noch nicht gemacht, mache ich diese Woche im Laufe der Woche noch. Aber genau, das ist so ein weiterer Baustein, den ich jetzt in meine Wochenplanung einbaue. Und so lande ich halt jetzt insgesamt, also ich kann jetzt auch die Stundenzahl, die ich pro Woche verplant habe, sagen. Also 6 Stunden habe ich jetzt immer noch für neue Apps eingeplant, weil ich arbeite immer noch an neuen Apps, nur eben nicht mehr so viel. Und da arbeite ich gerade hauptsächlich an dem neuen Plex-Alternativprojekt Pledia zusammen mit Jan. Und nebenher habe ich noch eine neue Idee, die ist auch eine kleine App, die nenne ich App Icon Kit. Da geht es einfach darum, dass man mit AI schnell und einfach App Icons erstellen kann, die, wo man auch den Hintergrund ändern kann und so weiter. Dann 12 Stunden habe ich eingeplant pro Woche für neue Features, also deutlich mehr, weil ich auch mich eben mehr fokussieren will auf TranslateKit und FreemiumKit. Die sind wirklich der Fokus. Da gibt es so viele Features noch, die ich einbauen kann. Und genau, darauf will ich mich fokussieren. Und nebenher gucke ich noch, dass ich ein bisschen mit deutlich weniger Aufwand an meinen Consumer-Apps auch ein bisschen was weiter einbaue, also Crosscraft zum Beispiel. 10 Stunden habe ich jetzt zum ersten Mal eingeplant für Marketing, wirklich nur Marketing. Also 10 Stunden pro Woche. Ich denke, am Anfang werden es Websites sein, später mehr ESO. Dann gehe ich mehr in die Richtung, die du auch ja schon jetzt mit deinen Apps machst, dass du eben guckst, dass du die Conversion erhöhst, neue Marketing-Channel findest und so weiter. Alles, was da eben zu tun gibt. 10 Stunden auch für Developer-Content, also auch relativ viel, also für Artikel, für Videos, auch für Open-Source-Tools. Ich will zum Beispiel so ein Error-Handling Open-Source-Tool schreiben. Das wird wahrscheinlich mein erstes. Dann habe ich schon lange, lange geplant, einen SwiftUI-Kurs für Absolute Beginners zu machen, wo ich wirklich so mit Pareto-Prinzip, also mit 20% des Zeitaufwandes 80% der Apps umsetzen zu können. Und also mein, ich sag mal, der Unterschied zu anderen bestehenden Kursen und so weiter wird bei mir wirklich sein, dass man mit relativ wenig Zeitaufwand schon relativ viel hinbekommt. Und dazu habe ich auch sehr viel Priorisierung gemacht, wie zum Beispiel, ich werde keine Generics wenn ich Swift beibringe, werde ich keine Generics lehren, weil die Wahrheit ist, Generics muss man nur nutzen können. Man muss sie nicht schreiben können, wenn man App-Entwickler ist. Weil man kann immer alternativ einfach mehr redundanten Code schreiben und man hat das gleiche Feature. Also solche Sachen spare ich mir dann.
Und AI kann einem da schon heute auch deutlich helfen. Also ja, wenn man sagt, richtig, hier, mach das mal generisch und so weiter, würde ich fast auch machen. Ich sehe auch viel immer, ich selber benutze fast keine Generics, muss ich ganz ehrlich, also oder selber geschrieben. Ich weiß noch, du hast mal irgendwas für Model 3D, was wir mal zusammen gebaut haben, hast du noch einiges an Generics benutzt. Wird wahrscheinlich auch ohne gehen. Also ja, ein bisschen länger. Aber ist es halt auch oft auch einfacher zu verstehen. Also ich habe auch Generics in Java noch in der Uni gelernt und so. Das hat mir damals schon den, gerade wenn man anfängt, Brainfuck gemacht.
Ja, das war eben gerade nur ein Beispiel, aber Generics ist so ein, ich würde es einfach als Advanced Topic bezeichnen. Man braucht es für Advanced Sachen manchmal wirklich, aber in vielen Fällen kann man entweder einfach redundanten Code schreiben oder sogar eine Enum verwenden als Alternative. Dann hat man halt einfach mehr Code, aber es funktioniert auch. Aber es war, wie gesagt, nur ein Beispiel. 10 Stunden Developer-Content und dann lande ich eigentlich schon bei 40 Stunden. Da habe ich noch eben ein bisschen Sport und so weiter noch eingeplant. Aber ich habe vor allem jetzt als Änderung für meine Priorisierung etwas gemacht, was mir wirklich sehr geholfen hat. Und zwar habe ich ja jetzt für diese ganzen Sachen fest geplant, also Kalendereinträge gemacht pro Woche. Zum Beispiel montags von 8 bis 10 arbeite ich an neuen Features für TranslateKit. Ja, das sind 2 Stunden und das mache ich auch Dienstag. Also Montag und Dienstag 4 Stunden insgesamt für TranslateKit. Jetzt habe ich mir in der To-Do-App, ich habe da jetzt Things genommen, weil Things ganz gut ist, habe ich mir jetzt einen Bereich angelegt und ein Projekt, wo ich wirklich nur für TranslateKit halt die Aufgaben sammle. Und ich hatte immer die Schwierigkeit, ich hatte halt die irgendwie Notizen oder ich hatte auch mal DevonThink benutzt und damit habe ich versucht zu planen, aber hat nie richtig funktioniert. Was jetzt viel einfacher ist für mich, ist, ich habe jetzt einfach eine Liste pro Projekt und jedes Projekt ist einfach ein Zeitslot. Also ich habe zum Beispiel TranslateKit New Features, heißt es dann. Und da habe ich einfach eine Liste von Sachen und ich priorisiere die einfach innerhalb der Liste, was am höchsten ist, was am niedrigsten ist. Und die obersten kommen halt in diese Woche Planung und nächste Woche Planung fertig. Und wenn ich da was umpriorisieren will, verschiebe ich es einfach hoch und runter. Und insbesondere ist es getrennt von dem Zeitslot Marketing TranslateKit. Ja, das ist ein extra Zeit und der hat dann sein eigenes Projekt und dann habe ich die Marketing-Sachen nämlich getrennt. Das hatte ich immer, deswegen hatte ich immer die Features höher priorisiert, ich hatte es halt in derselben Liste. Ich nannte es einfach nur Freemium, einfach nur TranslateKit. Und dann habe ich immer die Features zuerst gemacht. Und dadurch, dass ich jetzt feste Zeitslots habe, kann ich gar nicht kein Marketing machen.
Genau. Also du machst wirklich 38 Stunden die Woche. Also so wie es jetzt hier dein
Ding ist. Also 38 habe ich die jetzt im Detail aufgelistet. Ich habe halt noch so Sachen wie Spazieren, Haushalt, Fitnessstudio, Frühstück, Mittagspause und so habe ich auch geplant und habe ich nicht drin. Und samstags arbeite ich auch ein bisschen.
Bin immer noch erstaunt, wie du alles durchplanst.
Ja, es hilft mir einfach. Also ich kann abends nicht entspannen, wenn ich nicht sage, heute habe ich meine Arbeit geleistet. Sondern ich würde dann immer weiterarbeiten. Wenn ich mir einen festen Zeitplan mache und der endet dann hier bei mir zum Beispiel montags, endet der um 20.30 Uhr, bin ich dann spazieren gewesen. Ja, also Abendessen ist da auch noch mit drin. Danach muss ich abschalten sozusagen. Und das hilft mir dann auch wirklich abzuschalten, weil sonst denke ich mir, ja komm, du könntest dich noch hinsetzen und noch Freeman Kürt diesen die Weeklies einbauen für Nico.
Ja, bitte.
Und dann stresst mich das auf Dauer.
Da bin ich gar nicht so. Also ich, gut, vielleicht ist es halt auch einfach, ne, wenn man sieht, okay, ich kann die App jetzt auch liegen lassen und nichts tun für einen Monat und so trotzdem Geld generieren.
Ist, glaube ich, nochmal anders, aber jeder Mensch ist auch anders. Also ich habe jetzt insbesondere auch für sonntags, hatte ich noch nie gemacht, habe ich jetzt eine Stunde priorisieren eingeplant. Dass ich eben für die Woche vorher schon priorisiere und schon vorher, weil wenn du dann an dem Tag da sitzt und dann nochmal priorisieren musst, also für mich ist das immer nochmal Stress und Zeitverschwendung.
Aber hast du nicht so dieses, ich habe immer so dieses, mir kommt da eine Idee und das will ich dann ausprobieren, ich weiß nicht, das ist irgendwie so dieses,
ich
mache gerne, worauf ich Bock habe und oft nicht, worauf ich keinen Bock habe oder wenn ich keinen Bock drauf habe, dann frage ich AI, wie ich es am besten machen kann.
Also ich schreibe diese Sachen einfach in meinen Eingang dann rein, zum Beispiel bei TranslateKit, mir fallen ständig Sachen ein, ich schreibe es dann einfach da rein und dann priorisiere ich es halt am Sonntag, wenn ich mich hinsetze, relativ hoch. Ich mache es aber nicht sofort am selben Tag. Ich habe auch
Aber da bin ich halt einfach so, nee, das will ich jetzt gleich ausprobieren.
Ja, ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe, die Webseite, ich habe Tools für Webseiten recherchiert. Das kann ich auch mal sagen, vielleicht auch interessant. Ich habe da jetzt Webflow, hattest du mir zum Beispiel auch empfohlen, ausprobiert. Dann habe ich.
Naja, empfohlen.
Du hast mir auch mal gezeigt. Ja. Webflow habe ich getestet, Framer habe ich getestet, Card habe ich getestet, C-A-R-R-D schreibt man das, und WebStudio. Das sind so vier Tools, die alle auch mir ChatGPT und so genannt haben als moderne Tools, die auch insbesondere für Entwickler interessant sind und für Landingpages. Und da habe ich jetzt, zum Beispiel Webflow, kann ich auch sagen, fand ich ein bisschen zu CSS-lastig. Also es war so wirklich, du kontrollierst direkt, was du in CSS machst. Scheint mir eher gut für Webentwickler, die sowieso alles kontrollieren wollen. Ich wollte eher was, wo ich schnell was zusammenbauen kann. Und da gefiel mir jetzt von denen Framer am besten.
Kurz bevor du jetzt weitergehst, was an Webflow einfach wirklich gut ist, die machen die ganzen SEO-Quatsch fast automatisch. Also du tauchst in Suchergebnissen auf. Und wenn du dann den richtigen Quatsch schreibst und den richtigen Metatext setzt und so weiter, da einfach die Felder ausfüllst, dann rankst du. Jetzt nicht unbedingt, das hängt natürlich davon ab, was du für Sachen eingibst, aber du rankst. Und das weiß ich jetzt nicht, ob dein, was war's, Framer? Das ist nämlich wichtig, weil ich meine, du kannst eine easy gemachte Website haben, aber wenn du nirgendwo auftauchst, hilft es dir halt auch nicht.
Also Framer ist auch recht beliebt. Ich hoffe, dass die das auch machen. Hm. Ich gehe eigentlich auch davon aus. Mein Tester so hat, also WebStudio ist übrigens eine sozusagen eine Open-Source-Kopie von Webflow, was das viel günstiger macht, aber von der UI für mich sehr ähnlich aussah. Es sah aus, wie als hätten die es einfach kopiert. Und die haben auch eine Vergleichsseite auf WebStudio und da zeigen sie auch insbesondere im SEO-Bereich, dass sie anscheinend viel besser seien. Aber
Moment mal, Framer, die Webseite sieht fast aus wie die von Webflow. Also der erste Blick sieht aus wie Webflow.
Also der Editor fand ich viel intuitiver. Mhm. Und der hatte auch standardmäßig, wenn du einfach nur die Default-Elemente, wie zum Beispiel die Navigationsleiste und so weiter reinziehst, sieht es für mich, also aus meiner Sicht, sieht einfach schon Standard besser aus. Und da muss ich gar nicht mehr so viel anpassen. Aber ist auch Geschmackssache.
Aha, und ich sehe auch, die haben...
Die sind auch günstiger als Webflow, das war auch ein...
Sehe schon, aber die haben die E-Commerce? Nee, die haben keine E-Commerce.
Das weiß ich nicht.
Ja, Webflow ist auch ein bisschen... Also ich bin auch nicht so 100% glücklich mit damit. Also
jedenfalls.
Aber ich lasse meine Webseite jetzt auch erstmal, weil momentan finden mich Leute darüber und gucken drauf und das reicht für
mein Use-Case. Also ich hatte eh am Anfang vor, eine App mit Webflow, eine App mit Framer zu machen. Weil ich dachte so, ja, dann lerne ich beide Tools im Detail kennen, dann weiß ich, wie die Vor- und Nachteile sind. Aber dann war mir Webflow einfach zu kompliziert, ehrlich gesagt. Das hat einfach zu lange gedauert.
Ich finde auch, also Webflow ist sehr, sehr powerful, was ich gehört habe und so weiter. Aber ich finde es auch, also man muss CSS kennen und wissen, wie es funktioniert und mit Inheritance und dies. Und ich finde es auch ein bisschen schwer zu durchschauen manchmal.
Ja, Framer ist ein bisschen mehr wie, also falls man so ein Sketch- oder Figma-Tool verwendet hat, wo man einfach nur designt. Framer ist mehr so, du designst es einfach und dann sieht's halt einfach, das passt dann einfach irgendwie.
Aber gut, die berechnen dich nach Visitors. Also du sagst 10.000 Visitors pro Month und eine CMS-Collection, was immer das bedeutet. Wahrscheinlich ein Blog.
Ja, ein Blog. Mhm. Aber eine CMS-Collection kostet bei Webflow schon deutlich mehr. Hm. Also da musst du schon nicht auf den, also da gibt's drei niedrige Tier, sage ich mal, du musst schon zum dritten greifen. Mhm. Naja, egal. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie ich eigentlich zu dem Thema kam, ich habe nämlich unbedingt dieses Webstudio noch ausprobieren wollen, weil ich am ersten Tag Webflow, Framer und Card ausprobiert hatte. Und dann brannte es auch unter meinen Fingernägeln, so da schnell drauf zu gehen und mal drüber zu gucken. Aber ich habe mich ja halt zusammengerissen und gesagt, komm, du hast es geplant, du machst es sowieso, das ist fest eingeplant. Du wirst es schon noch machen, also mach das nicht jetzt, sondern mach das da, wo du es geplant hast. Also da muss ich mich auch ein bisschen am Riemen reißen. Insbesondere bei Ideen habe ich halt immer die Erfahrung gemacht, ob eine Idee wirklich gut ist oder nicht, kann man oft schon, nachdem man einmal drüber geschlafen hat, besser beurteilen. Bei solchen Sachen wie Sachen recherchieren, kann ich mich dann halt auch schwer, da kann ich mich auch schwer zurückhalten. Deswegen wollte ich es fast machen, aber habe mich dann noch zusammengerissen. Ja, aber so viel von meiner Seite, das wäre...
Moment mal, also WebStudio ist was, ist so wie Webflow.
Also als ich das geöffnet habe, die UI sieht 1:1 aus wie Webflow. Ist wirklich 1:1 kopiert. Funktional soll es mehr können, laut denen. Aber meiner Erfahrung nach ist es viel mehr buggy, sag ich mal. Es hat viel mehr Edge-Cases. Zum Beispiel in Safari hat es bei mir gar nicht geladen. Ich musste es dann in einem Chromium-Browser öffnen, damit der überhaupt richtig geladen hat.
Okay, das ist natürlich schlecht.
Aber die haben dann auch, das war lustig, das habe ich getweetet. Und dann haben die tatsächlich auf meinen Tweet geantwortet und haben gesagt, danke für den Bug-Report, das mit Safari, das fixen wir. Aber ja, das hat mich halt nicht überzeugt. Es sind auch 2-3 Leute, die das machen. Also ich denke mal, bei Webflow arbeiten da einfach mehr Leute, die dahinter stecken. Das hat ja der Unterschied zwischen Open Source. Die sind auch viel günstiger. Also wenn man ganz günstig fahren
schon.
Will,
ja,
WebStudio
kann man komplett kostenlos. Tausender.
Du kannst auch komplett kostenlos verwenden für mit 5 Custom Domains sogar. Bei den anderen kannst du keine einzige Custom Domain kostenlos verwenden. Egal, so viel zu meinen Recherchen bisher und ich halte euch auch auf dem Laufenden, wie es läuft mit Marketing, mit Webseiten und so weiter. Vielleicht gefällt mir ja Framer dann doch nicht, nachdem ich alles im Detail ausprobiere, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
Ich würde aber auch, also ich meine, klar, aber steck da auch nicht zu viel Zeit rein, weil du willst eine, sag ich mal, du bist im App Store, du willst eigentlich nur einen Link zum App Store haben. Die Leute sollen dich vielleicht über Keywords finden und dann sagen, hier, guck im App Store.
Ja, aber ich
will, also ich meine, du brauchst ja eh wahrscheinlich einen One-Pager.
Ja, aber für Freemium Kit und Transseer Kit, aber vor allem für Freemium Kit brauche ich eine Seite, die auch wirklich überzeugt, weil ich Entwickler auch überzeugen muss.
Verstehe ich.
Also Entwickler kriegst du, also insbesondere bei, wenn es um In-App-Purchases geht, nicht so leicht auf eine App, der sie dann, ich meine, die Leute können ja auch nicht wissen, gibt's dieses Produkt überhaupt 10 Jahre oder 5 Jahre? Die wollen ja auch nicht alle paar Jahre umswitchen müssen und so. Solche Sachen können ja schnell passieren und deswegen muss es schon nach was aussehen.
Ich hab's jetzt noch nicht selber ausprobiert, aber diesen Cursor AI Editor, ist das nicht irgendwie auch was du das vielleicht?
Das habe ich noch nicht getestet, aber da.
Ich habe es auch noch nicht getestet, weil da kannst du nämlich alles in Code machen und wenn du dann nämlich eher eine Code-Lösung anstatt eine Clicky-Bunty-Lösung wählst,
Also ich will im Moment wirklich, dass ein Service, der bezahlt wird, sich darum kümmert, dass es dann, nachdem ich es einmal eingerichtet habe, auch 5 Jahre lang einfach läuft. Das ist so mein Ziel, deswegen, ich will gar keine Code-Lösung und im Moment probiere ich Cursor auch deswegen nicht, weil es noch zu gehypt wird. Also es ist derselbe Hype wie, keine Ahnung, Bitcoin oder so, oder was, Web-Free, als Web-Free ständig überall, einfach
ja,
ständig.
ChatGPT wurde auch gehypt und jeder hat es benutzt.
Ja, yeah, ich habe aber auch bei ChatGPT erst einen Monat später angefangen. Es lag auch daran, dass ich in Japan war, aber ich hätte auch so erstmal 2-3 Wochen gewartet, bis sozusagen der erste Hype weg ist und dann geguckt, ob die Leute immer noch es cool finden. Und wenn ja, dann probiere ich es auf jeden Fall auch. Aber das unterstützt ja, glaube ich, eh noch nicht Swift oder keine Ahnung.
Nee, nicht Swift, aber es geht ja auch, ich meine, du eine Webseite bauen, machst du ja wahrscheinlich nicht in Swift, sondern eher in
Schieß
mich tot.
Ich habe ja erst überlegt, der Paul Hudson hat ja so ein Framework, mir fällt der Name, doch Ignite heißt es. Mhm. Ich wollte erst das verwenden. Dann habe ich mir halt als Design und so davon angehört, das benutzt halt auch nur, wie heißt diese Open Source Framework, um so Webseiten zu bauen mit so einer Struktur, fällt gerade der Name nicht ein. Aber
jQuery? Nee, jQuery ist
so ähnlich, nicht jQuery. Egal, das ist so ein Baukasten einfach, so ein Baukasten-Framework, das ist Open Source. Und dessen Design fand ich noch nie gut. Das System ist cool, weil das so responsiv ist.
Ah, Bootstrap.
Bootstrap, genau. Ja. Der verwendet auch nur Bootstrap dort. Das heißt, du müsstest wieder alles selber bauen. Und ich wollte wirklich eine Seite, also ich habe schon eine Seite, die irgendwie hingeschachtelt ist und hingeschustert wurde. Und sowas will ich eben nicht mehr. Ich will eine Seite, die wirklich professionell aussieht oder einfach designt schön aussieht. Und da fand ich zum Beispiel Framer jetzt sehr überzeugend. Auch Webflow hatte einige Templates, die ziemlich cool aussahen. Aber die coolsten waren dann auch bezahlt. Da musste man dann noch 90 Euro hinblättern oder so. Was sich sicherlich lohnt, wenn man das öfter verwendet oder längerfristig. Aber so viel zu meinen bisherigen ersten Marketing-Schritten. Haben wir denn ein Framework der Folge?
Ja, ich habe da was rausgesucht. Du hast da zwar noch einen Kandidaten drin geschrieben, aber den nehmen wir einfach das nächste Mal.
Richtig.
Ich hatte ja von meinem Onboarding erzählt und da habe ich auch ein paar kleine, nette Animationen eingebaut und da habe ich gedacht, entweder mache ich sie selber und habe ich einfach mal geguckt, was gibt es denn da draußen und da habe ich gefunden, Pow heißt es und das ist auch von Emerge Tools, die kennen wir von der WWDC, die haben uns, ich glaube, die Burger spendiert bei, war das die Merch Tool?
Ja, ja.
Die Burger spendiert bei, hieß er Matt? Bin mir unsicher gerade.
Bei mir nicht.
Genau, von denen haben wir Burger gekriegt. War lecker, danke. Und nun kriegen wir auch ein Package, nennt sich Pow. Und das ist eine Animations-Library, die ganz coole Animationen machen kann. Die kann man sich auch auf der Webseite angucken. movingparts.io/pow. Und das sind so kleine Sachen wie ein Glow, ein Iris, also so diese Effekte, die man auch aus Keynote kennt, glaube ich, für verschiedenste Swift-UI-Views. Und da habe ich zum Beispiel so ein Wiggle eingebaut oder ein, was habe ich noch eingebaut? So ein Glow und einen Schein und also kleine Dinge halt einfach. Die sind...
Dein Schimmer ist nicht dabei? Das Schimmer, was...
Nee, der ist nicht dabei, den habe ich selber gebaut. Da gibt's was Ähnliches, schaut aber nicht ganz so gut aus. Also man kennt ja diesen Amboss, der da runterkommt, so bei Apple Keynotes jetzt nur noch $99 oder den haben sie auch gebaut. Ist ganz nett.
Swoosh.
Kann ich empfehlen, wenn man einfach so kleine Effekte einbauen will, die so, weißt du, so ein bisschen Verspieltheit in der UI zeigen. Kann man mal reingucken. Ist relativ easy zu integrieren. Man sieht hier Beispielchen. Ist ein Swift Package, ist gratis, ist Open Source.
Ja, also. Sieht ziemlich cool aus. Ja. Die haben jetzt keine Beispielanimationen drin. Na doch, die haben sogar Previews.
Doch, mit Previews, cool. Ja. Also da kann man so drauf und Flip und Glare und Glow und genau. Also relativ straightforward.
Genau. Nice. Muss ich selber erstmal benutzen.
Ja, also wenn du den Bedarf hast. Ich bin immer so der Meinung, erstmal gucken, bevor man selber baut und wenn was Cooles da ist, warum nicht die Zeit sparen, weil was kostet es mich, außer in meine Framework-Liste reinzuschreiben, in meine, hier benutze ich so.
Ja, das Schöne an solchen Frameworks, die entsprechend lizenziert sind, hier ist zum Beispiel MIT-License, du kannst auch ein Stück Code einfach rauskopieren, solange die Datei die Lizenz noch hat. Ist das eigentlich, also du musst nicht immer das ganze Framework reinnehmen,
und
wenn du nur eins verwendest.
Wenn einem was nicht passt oder wenn einem das irgendwie nicht, was ich gerne auch mache, ist einfach Code nehmen, ChatGPT oder Claude, einfach mal sagen, und da sagen, hier, das funktioniert nicht oder lass mal anders machen. Ja. Und dann wird rumprobiert und dann hast du natürlich vielleicht noch eine bessere Version, dann nicht mal mehr lizenziert werden muss, weil es nicht mehr der Code ist. Aber ich meine, wer kann das prüfen? Also ich meine, klar, wenn du ein Package drin hast, kann es jemand prüfen. Wenn du selber was draus rauskopierst, kannst du auch keiner mehr prüfen. Aber es schadet ja auch nicht. Warum? Ich gebe ja gerne für jemanden die Credits, wenn er ein cooles Package macht. Ich meine, guckt sich keiner an.
Ja, außer andere Entwickler eben.
Ja, genau, aber dann ist es auch okay. Dann kannst du da gucken, oh, was hat der da benutzt. So.
Dafür ist es ja da.
Ja.
Gut. Dann...
Ja, wünschen wir viel Spaß beim iPhone kaufen oder auch nicht, oder beim Apple Watch kaufen. Und wir klappen.
App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico, Chiat und Holger. Schickt uns Feedback an feedback@appstore-tagebuch.de oder hinterlasst einen Kommentar auf appstore-tagebuch.de. Über eine Bewertung im iTunes-Podcast-Verzeichnis oder auf anderen Plattformen würden wir uns sehr freuen.